Gott weiter loben und preisen. Bleib in der Anbetung, in einer positiven Haltung in deinem Leben. Bis wir wissen, ist mein Thema heute, wir wissen, dass wir siegen werden. Was es auch immer heißt. Was es auch immer heißt, wir wissen, dass wir siegen werden. Ich möchte heute über Glaubensgewissheiten predigen. Das, was wir wissen, nicht was wir nicht wissen. Das macht uns auch gar nicht heiß. Aber was wir wissen und was wir hundertprozentig wissen, das möchte ich vergewissern, noch zementieren. Du brauchst Gewissheiten des Glaubens. Aber bevor ich auf das Thema eingehe, möchte ich dich einladen für Mittwoch. Mittwoch ist ein prophetisches Thema, der Überwachungsstaat. Alles wird kontrolliert, wie viel Geld du auf dem Konto hast oder nicht hast. Die wissen ja alles von dir. Wann du heimkommst, wann du gehst, also wirst beobachtet, wenn du mit dem Handy irgendwo unterwegs telefonierst, wird alles festgehalten, wie lange du telefoniert hast, wohin du telefoniert hast, mit wem du telefoniert hast. Und wenn sie wollen, sie können sogar festhalten, was du telefoniert hast. Also, der gläserne Bürger. Und wie schütze ich mich davor? Ich möchte dir auch so ein paar Gedanken weitergeben. Wie schütze ich mich vor diesem Überwachungsstaat? Dann am Freitag ist das Thema, höre nicht auf die Stimme des Fremden, wenn ein Fremder zu dir kommt, den du nicht kennst, der ein Mietling ist oder der gar nicht zu dir passt. Höre nicht auf die Stimme des Fremden, den Gott nicht in dein Leben gefügt hat oder dir nicht in den Weg gestellt hat. Hör auf die Stimme des guten Hirten, aber wie macht man das? Dann am Samstag, 9. Juli um 19 Uhr, Gott ist immer noch auf dem Thron. Und nächsten Sonntag, so wie wir leben und Gott will, der geheimnisvolle Plan Gottes mit unserem Leben. Der geheimnisvolle Plan Gottes. Gott hat einen wunderbaren Plan mit jedem Einzelnen von uns. Preis Gott. Du musst heute wissen, dass Gott mit dir ist. Weißt du das genau? Woher weißt du das? Wer hat es dir gesagt? Hast du dir selbst ausgedacht, Gott ist mit mir? Also, ich bin ja Christ, bin getauft, ich bin in der Gemeinde. Was garantiert und wer garantiert dir, dass du ein Kind Gottes bist? Dass du mit dem Sieger verheiratet bist, mit Jesus Christus, dem Überwinder, dem Lamm, den Löwen überwunden hat. Wer kann das sagen? Oder wer sagt es dir? Der Heilige Geist gibt unserem Geist Zeugnis, steht im Römerbrief, dass wir Kinder Gottes sind. Und über diese Gewissheit will ich heute sprechen. Also du musst wissen zuerst einmal, wer du überhaupt bist. Dass du Johannes Matutis heißt. Ich muss es wissen. Ich muss es auf Nummer sicher sein. Das kann mir jeder sagen, du heißt so und so. Aber bin ich wirklich das, was ich bin? In Johannes Evangelium Kapitel 1, Vers 19 bis 28 ist die Geschichte da vom Johannes den Täufer. Und er wurde gefragt, wer bist du? Bist du ein Prophet? Bist du ein Messias? Bist du irgendeiner? Was bist du? Und er sagt, was er ist. Er sagt nicht, was die Leute gerne möchten, dass er sei. Oder was die Leute gerne aus ihm machen möchten. Oder er lässt sich nicht in eine Schablone pressen und sich zu dem machen, was er nicht ist. Er sagt, ich bin nur eine Stimme eines Predigers in der Wüste. Er denkt nicht einmal daran, etwas anderes zu sein, als das, was er von Gott ist. Und deshalb, wir sollten auch in unserem persönlichen Leben nichts anderes sein wollen, als das, was Gott aus uns gemacht hat und machen möchte oder uns verheißen hat. Er ist nicht der Superstar, der Messias, der Verheißende, auch wenn er Verheißung hatte. Und er ist mit Verheißungen zur Welt gekommen. Er wurde also mit Verheißungen geboren und sogar der Name wurde von Gott ihm gegeben, so wie bei Jesus. Und auch die Mutter hat lange gewartet auf die Geburt. Leute haben Ausschau nach ihm gehalten, ihn erwartet. Aber er sagt, ich bin nicht der, den ihr erwartet. Ich bin nur ein Wegbereiter von ihm. Johannes der Täufer ist ein Realist. Er nützt nicht die Gunst der Stunde. Aber stell dir mal vor, jetzt zu dir kommt jemand und sagt, du bist der Messias. Was glaubst du, plötzlich rennen dir alle nach. Und sagen, ja, das ist der Messias, hast du es gehört? Der Prophet hat gesagt, er ist ein Messias. Ich kenne da irgendjemand, da kam zu dem amerikanischen Evangelisten Branham jemand und irgendjemand hat einfach, oder der hat es dann irgendjemand gesagt, du wirst die Gemeinde zur Entrückung führen. Und weißt du, was passiert ist? Alle Leute haben sich plötzlich um ihn versammelt, er wird die Gemeinde zur Entrückung führen. Verstehst du? Solche Spukgeschichten gibt es in Masse. Und da sind Leute, sogar vernünftige Leute aus der Gemeinde, verschiedenen Gemeinden in Süddeutschland mitmarschiert, dann in Indien auf irgendeinen Berg gestiegen, sich weiße Kleider gekauft und auf den Messias gewartet, weil sie gehört haben, er wird die Gemeinde zur Entrückung führen. Nur Jesus führt uns zur Entrückung und sonst niemand. Und nur der Heilige Geist. Und wir sollen uns auf keine Dummheiten einlassen. Aber wenn Johannes kein Realist gewesen wäre und nüchtern nicht gewesen wäre und so weiter, hätte er die Stunde ausgenutzt und hätte gesagt, Leute, ich bin's. Siehst du, alle sagen das. Und hätte die Leute manipuliert. Heutzutage werden so viele Leute manipuliert. Und die meisten merken das gar nicht. Du sollst nicht auf die Leute hören und was die Leute sagen und denken. Jemand schrieb mir dieser Tage, ganz provokativ, Pastor, kannst du mir eine Antwort geben zu meinem Problem? Du solltest mir eine Antwort geben. Du hast einen Heiligen Geist. Kannst du mir nicht eine Antwort geben zu meinem Problem? Und ich musste dann sagen, normalerweise antworte ich auf solche Briefe gar nicht, aber ich bin nicht der Messias, ich bin nicht der Prophet, ich bin kein Wahrsager. Die Antwort auf dein Problem musst du selber finden. Und die liegt in dir selber. Pastor, du musst mir eine Antwort geben. Ich erwarte das. Und dann habe ich nicht geantwortet und Tag darauf hat nochmals die Person geschrieben, warum antwortest du nicht? Weißt du, die Leute suchen Antworten, auch wenn es Pastoren sind oder wer auch immer. Die Antwort steht in der Bibel. Die Antwort für dein Leben steht in der Bibel. Ich bin nicht dein Gott. Das habe ich dann zurückgeschrieben. Du musst zu jemand anders gehen, zum Heiligen Geist oder zum Herrn Jesus. Ich bin die falsche Adresse, du hast dich getäuscht. Wen macht das? Nimm jesus.de. Vielleicht kommst du dort durch, besser durch und bist ja besser verstanden. Weißt du, es gibt so viele Sandkastenpastoren. Also ich hab Pastoren hier in Berlin erlebt, die sind Pastoren größerer Gemeinden, sind aber echte Wahrsager. Und dann kommt jemand und bittet um ein prophetisches Wort und kriegt auch das prophetische Wort und nach einer Weile erfüllt sich das prophetische Wort nicht. Ja, der sagt, du wolltest ja das hören. Ich habe dir ja das gesagt, was du hören wolltest. Das sind Sandkastenpropheten. Die sagen den Leuten, was die Leute gerne hören möchten, aber nicht, was Gott sagt. Die spielen mit der Prophetie. Verlange also von mir nicht, was ich nicht kann. Die Leute haben auch, Johannes hat auch den Leuten gesagt, verlangt nicht von mir, was ich nicht bin. Jeder sollte von sich selber wissen, was er ist und wie weit er gehen darf, wo seine Grenzen sind, was ihm zusteht und nicht. Du musst wissen. Und jetzt zuerst einmal, du musst ein paar Grundwahrheiten wissen. Du musst eines wissen, dass du ein Sünder bist. Gestern oder vorgestern haben wir das Thema gehabt von der Freistätte oder Zufluchtsstätte. Du musst wissen, dass du ein Totschläger bist. Dass du ein Mörder bist. Dass du des Todes schuldig bist. Aber es gibt eine Zufluchtsstätte und das ist Jesus Christus. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben, das dich zu Gott und aus diesem Dilemma herausführt. Du musst wissen, dass du ein Sünder bist, dass Gott die Sünden dir vergibt, dass Gott dich liebt, das musst du wissen. Gott liebt mich. Und da brauchst du nicht irgendwelche Weissagungen. Das steht in der Bibel schwarz auf weiß x-mal. Gott liebt dich. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab. Jeder, der das Kreuz sieht, sollte kapieren, hier ist der Sohn Gottes für mich gestorben. Ich bin von Gott ein Geliebter. Jeder Einzelne, egal wie dein Leben aussieht. Du musst wissen, dass Gott dich gewollt hat. Du musst wissen, dass Jesus für dich gestorben ist. Du musst wissen, dass du in seine Wunden geheilt worden bist, schon geheilt worden bist, nicht wirst. Viele Leute warten auf die Stunde X, einen Tag X, bis sie gesund werden. Du musst nicht warten bis auf Stunde X. In Jesu Wunden bist du geheilt, auch wenn du das noch nicht siehst und noch nicht hast, aber du bist es. Und du musst wissen, dass dein Name im Buch des Lebens geschrieben ist und dass eines Tages Gott dich bei deinem Namen ruft oder jetzt schon gerufen hat. Vielleicht weißt du es noch gar nicht richtig, aber warum bist du hier? Hast du dich hier verlaufen? Ist es Irrtum oder Fehler oder falsch, dass du hier bist? Irgendetwas hat dich hierher gebracht. Du musst selbst wissen, und das ist mein Thema heute, dass du zum Siegen geboren bist. Du bist zum Kämpfen geboren, vom ersten Moment. Du kommst aus dem Mutterleib mit Kampf, mit Drang, mit Zwang, es sei denn, du bist ein Kaiserschnitt. Aber normalerweise auf natürlichen Weg, du hast gekämpft, dich rausgepresst. Und dein Leben ist Kampf vom ersten Atemzug. Dein Leben ist Kampf vom ersten Atemzug. Und wer kämpft, der siegt. Wer nicht kämpft, der siegt nicht. Wer kämpft, der siegt. Du musst selbst wissen, dass du ein Überwinder bist. Dazu bist du prädestiniert. Dazu bist du bestimmt. Du musst selbst wissen, dass du eine Autorität bist oder ein Waschlappen. Das musst du selber wissen. Entweder bin ich was oder bin ich nichts. Entweder kann ich was oder kann ich nichts. Entweder traue ich mir was zu oder traue ich mir nichts zu. Du musst selbst wissen, dass du erfolgreich bist. Du musst selbst wissen, dass du das weißt und wissen darfst und wissen kannst und wissen solltest. Du musst selbst wissen, dass das Wort Gottes wahr ist. Weißt du, dir kann jeder erzählen, die Bibel ist Gottes Wort. Der Koran ist auch Gottes Wort, die Veden sind auch Gottes Worte. Alles sind Gottes Worte. Alles, was irgendwie ein bisschen übersinnlich, alles, was ein bisschen religiös ist, können Gottes Worte sein. Aber du musst selber hundertprozentig wissen, das ist Wort Gottes. Hier spricht der Herr, hier ist Logos und hier ist Rhema. Und hier, so spricht der Herr. Dann kannst du auftreten und nicht sagen, Buddha sagt, Mohammed sagt oder Konfuzius sagt oder Pastor Matute sagt oder Bruder sowieso sagt. Nein, so spricht der Herr. Du musst Worte Gottes kennen und Gottes Worte verstehen. Und du musst wissen, das ist das Wort Gottes an mich persönlich. Die Bibel ist Gottes Liebesbrief für mich. Und weißt du, wenn du einen Liebesbrief hast, dann liest du Tag und Nacht und träumst damit und schläfst damit und wachst damit auf und tragst in deinem Portemonnaie. Du musst selbst wissen, und das kann dir niemand sagen, dass du in den Himmel kommst. Weißt du ganz genau, dass du wiedergeboren bist? Es sei denn, dass jemand wiedergeboren wäre. Anders kann er das Reich Gottes nicht sehen. Aber weißt du das, dass du wiedergeboren bist? Hast du die Heilsgewissheit oder wie bist du da durchgekommen? Wenn du das nicht weißt, musst du Gott selber fragen. Frag nicht mich, schreib mir nicht eine Mail und sag, Pastor Matthäus, kannst du mir antworten? Warum antwortest du mir nicht? Und du kannst 100 Jahre warten, du wirst keine Antwort von mir kriegen. Du musst selber herausfinden. Die Grundwahrheiten deines Lebens musst du selbst herausfinden. Und inne werden, ist das von Gott oder nicht? Du brauchst dein eigenes Gotteserlebnis. Du brauchst ein Aha-Erlebnis, was es auch immer ist. Du brauchst deine eigenen Überzeugungen, dass du sagen kannst, das ist Gott Abrahams, das ist Gott Isaaks, das ist Gott Jakobs, das ist mein Gott. Mein persönlicher Gott. Du musst selbst wissen, dass am Ende die Wahrheit siegt. Davon musst du überzeugt sein. Am Ende der ganzen Geschichte, des gesamten Dramas dieser Weltgeschichte wird die Wahrheit siegen. Das Licht ist stärker als die dunkelste Finsternis. Das musst du wissen. Wenn du nicht glaubst und nicht weißt und dich nicht informierst, kannst du auch nicht erfahren. Du musst wissen, dass Satan unter deine Füße ist. Warum? Weil es in der Bibel drin steht. Naja, das kann jeder schreiben. Aber du hast aus eigener Überzeugung, eigener Erfahrung, Satan ist unter meine Füße. Ich muss den Namen Jesus anrufen und Kraft liegt in seinem Namen. Das entdeckst du, das entwickelst du, du machst Kinderkrankheiten durch und dann wirst du zu einer Überzeugung kommen. Du musst wissen, dass Gott am Schluss Recht behält. Du musst wissen, dass Gott dein Vater ist. Denn durch den Heiligen Geist sagen wir, aber lieber Vater. Nicht, weil wir in der Talmudschule sind oder in der Synagoge oder in der Gemeinde oder in irgendwo in der Moschee sind. Nein, wir dürfen wissen, Gott ist mein Vater, weil der Heilige Geist mir sagt, Gott ist mein Vater. Aus welchen Gründen auch immer. Gott ist Geist oder Gott ist Liebe oder Gott ist Licht. Wir müssen persönliche Erfahrungen haben und zu dieser Heilsgewissheit durchkommen. Du musst wissen, dass du auf der Seite des Siegers bist und nicht auf der Seite des Verlierers. Wie finde ich das heraus? Du musst selbst wissen, dass Jesus für dich alles bezahlt hat. Und dass du nichts bezahlen musst. Aber wenn du denkst, du musst noch dich anstrengen, du musst brav sein, du musst lieb sein, du musst nett sein, du musst freundlich sein, du musst barmherzig sein und so weiter, dann komme ich vielleicht in den Himmel. Oder dann werde ich Kind Gottes. Nein, du bist gerettet, auch wenn du nicht barmherzig bist und nicht friedvoll bist und nicht liebevoll bist. Du bist aus Gnaden selig geworden und das nicht aus dir, sondern Gottes Gnade ist. Und das andere ist, das andere nachher kommt, Barmherzigkeit kommt, weil du Barmherzigkeit erlebst hast, kannst Barmherzigkeit weitergeben. Weil du Vergebung erlebt hast, kannst Vergebung wieder weitergeben. Du musst nicht vorher vergeben, damit du in den Himmel kommst und geheilt wirst. Nein, die Vergebung steht dir zu aufgrund vom Wort Gottes und von dem, was auf Golgatha geschah. Jesus ist dein Stellvertreter, das musst du wissen. Sonst leidest du immer noch und büßt noch immer und lebst ständig in der Buße und kommst aus der Buße gar nicht raus. Wenn du weißt, er hat alles für mich getan, es ist genug, es ist getan. Und du musst selber wissen, ich habe die Krone des ewigen Lebens. Halte, was du hast, sagt die Bibel. Lass das niemand deine Krone raube. Glaube wie die Nachtigall. Weißt du, wie die Nachtigall glaubt? Die fängt nachts in Dunkelheit noch ihre Lieder zu singen. Die Lieder des Sieges erschmettert. Zack, 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 zack. Und dann geht es und dann übt sie. Selbst wo es noch alles dunkel ist, alles noch aussichtslos ist, wo niemand zuhört. Du solltest vom Sieg singen, wo dir niemand zuhört. In den Hütten der Gerechten singt man vom Sieg, heißt es. In den Hütten der Gerechten. Bevor der Hammer klopft und bevor die Mühle mahlt und bevor die Hausfrau aufwacht und Kaffee macht und so weiter, da singt man schon vom Sieg. Wenn du aufstehst, du solltest nicht als erstes an Frühstück denken und an die Arbeit denken und an dem, was noch kommt, solltest an den Sieg denken. Dies ist der Tag. Und sollst den Sieg Gottes preisen, dann schmeckt der Kaffee ganz anders. Und dann schmecken die Brötchen ganz anders. Die Nachtigall singt nachts, als noch alles dunkel ist. Und das, manchmal geht es mir das auf Nerven. Wir haben ein paar Nachtigalle da in der Gegend bei uns. Weißt du, du willst noch schlafen. Aber du gehst dem Teufel auf die Nerven, wenn du nachts vom Sieg singst. Weißt du, Nacht ist die Zeit, wo der Teufel regiert. Das ist ja sein Reich, das ist seine Zeit. Und wenn du in seiner Zeit vom Sieg singst, das verkraftet er nicht. Wenn du mit Sieg einschläfst und mit Sieg aufwachst und vom Sieg träumst, du musst wissen, dass du auf der Seite des Siegers bist. In 1. Johannes 5, Vers 4 und 5, da heißt es, denn alles, was von Gott ist, alles, was von Gott ist, bist du von Gott? Weißt du das, dass du von Gott bist? Alles, was von Gott ist, die Bibel ist von Gott, die Predigt ist von Gott, das Gebet ist von Gott, der Gottesdienst ist von Gott, alles, was Gott eingerichtet hat, alles, was Gott gegeben hat, das Leben ist von Gott, das Licht ist von Gott, die Freude ist von Gott, der Friede ist von Gott, alles, was von Gott ist, überwindet die Welt. Alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und das ist der Sieg, dass die Welt überwindet, unser Glaube. Wenn du dich an das festhältst, was von Gott geboren ist, wenn du am Licht festhältst, am Frieden festhältst, an der Freude festhältst, an der Gemeinde dich festhältst, und wir haben gestern über die Zufluchtsstätte gesprochen, und ich möchte, dass du vielleicht die Predigt oder die CD dir anhörst über die Zufluchtsstätte. Weißt du, du kannst ein Totschläger sein, und wenn du die Zufluchtsstätte erreichst, was die Bibel, was Gott den Israeliten gegeben hat, und sobald du die Tore überschritten hast, kann der Rächer dir nichts mehr anhaben. Und du musst aufpassen, dass du nicht über die Schwelle der Stadt hinaustrittst. Über die Schwelle auf der anderen Seite, da kann der Rächer, der Bluträcher, der dich verfolgt und dich jagt und treibt, der kann auch dich totschlagen. Aber solange du in den Mauern der Freistätte bist, der Zufluchtsstätte bist, da darfst du bleiben. Und da kann dich niemand antasten. Und wehe, da tastet dich jemand an. Dann muss die ganze Sippe büßen. So, denn alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und das ist der Sieg, dass die Welt überwindet. Unser Glaube, dein Glaube, wenn du das glaubst. Glauben ist nicht nur für wahr halten. Glauben ist nicht nur, dass du etwas zustimmst und sagst, ja, das ist wahr, oder zublinzelst. Glaube ist viel mehr. Glaube ist ein Lebensstil. Glaube ist ein Lebensstil. Sieg hat nur der, der glaubt, der weiß ganz genau, wir haben gesiegt. Das ist Evangelium. Wer sich an das Evangelium festhält, wir haben gesiegt. Der wird sich nicht mehr anstrengen, um Sieg zu bekommen. Also für mich ist ein Geheimnis aufgegangen, als ich dann merkte, Jesus hat alles für mich getan. Ich muss mich nicht mehr anstrengen, um Sieger über Sünde zu sein, Sieger über meine Schwachheiten zu sein, Sieger über negative Gedanken zu sein. Jesus hat gesiegt über all den ganzen Schund. Und wenn du weißt, Jesus hat gesiegt, du wirst dich nicht mehr gehen lassen. Du weißt also, ich muss den Sieg behalten, ich muss im Sieg bleiben. Ich muss ständig mich an meinen Sieg erinnern, den Gott mir gegeben hat. Alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt. Alles. Ohne diese Geburt passiert nichts, wird auch nichts kommen. Wer Gottes Leben in sich hat, der hat einen anderen Geist. Der benimmt sich anders. Also wisse, dass du auf der Seite Gottes bist. Der hat eine ganz andere Einstellung. Der sieht die Welt mit ganz anderen Augen. Wenn du auf der Seite Gottes stehst und mit Gott wandelst, da siehst du nicht mehr dieses kleine, klimpeles Zeug und spießbürgerliche Dinge und hältst dich nicht auf und schimpfst nicht über das alles, was in dieser Welt ist. Die Welt vergeht mit ihrer Lust. Das weißt du ganz genau. Du weißt, das ist alles nur zeitlich und begrenzt. Wer mit Gott lebt und mit Gott steht und mit Gott wandelt, der verhält sich anders. Der reagiert anders. Wenn negative Dinge auf ihn zukommen, spuckt er einfach raus. Und sagt, rutsch mir einen Puckel runter. Das ist nicht meine Sache. Das ist Gottes Sache. Und wenn du dich mit mir ärgern willst, ärgere dich mit Gott jetzt. Denn der Größere ist in mir jetzt. Ich habe mit dir, Satan, und nicht Problem und Sünde und Sorge und alles, ich habe mit dir nichts zu schaffen. Der redet auch anders, wenn Gott in dir ist. Wenn du auf der Seite des Siegers bist, dann redest du nur, ach, weißt du, der Teufel setzt mich so arg zu, ich kann nicht schlafen, kein Auge zu. Und die Nachbarn und die Bekannten, die gehen mir alle auf die Nerven. Dir geht niemand mehr auf die Nerven, wenn du Sieger bist. Du stehst da und du triumphierst. Oder dein Arbeitgeber, dein Chef, die Leute, die dich mobben, und da gibt es eine ganze Menge, die dich mobben möchten. Und die sägen an einem Fuß, und wenn es da nicht geht, versuchen sie den anderen Fuß. Und die werden immer wieder was anstellen, um dich irgendwie klein zu kriegen. Du redest anders. Und wenn die dich zu weit ärgern, dann nimmst du einen anderen Stuhl und setzt dich auf einen anderen Stuhl. Oder einen Stein. Und du lebst anders. Wenn du in Christus bist, du verhältst dich anders. Wer auf der Seite des Siegers ist, der hat ganz andere Motivation, der hat ganz andere Kräfte, der setzt etwas frei, der ist voll andere Energie geladen. Weißt du, und an den Reaktionen der Menschen merkst du, ob einer in Gott ist oder nicht, ob einer aus Gott geboren ist oder nicht. wer sich verhält, ach, ich schmeiß alles hin, alles, das bringt nichts. Wir machen Schluss. Matthäus macht den Laden zu. Alles beten nützt nichts, alles reden nützt nichts, alles positive Denken nützt nichts. Da nützt gar nichts. Selbst wenn du 1 Million hättest, du könntest dein Problem nicht lösen, weil du nicht an den Sieg glaubst. Du musst an den Sieg glauben und dann reicht dir schon 1 Euro. Mit 1 Euro kann schon sehr viel bewirken. An den Reaktionen merkst du. Wie reagierst du auf Schwierigkeiten? Weißt du, wie reagierst du, wenn du eine Hiobsbotschaft nach der anderen hörst? Was machst du? Und wir haben laute Hiobsbotschaften. Wie reagierst du auf Hiobsbotschaft? Und der Hiob, der hat da einen Schlag gekriegt und da einen Schlag und da einen Schlag unter der Gürtellinie und da einen Schlag im Nacken und da einen Schlag auf dem Kopf. Sag doch deinem Gott ab. Wie reagierst du, wenn du eine Hiobsbotschaft nach der anderen hörst? Eine Kündigung nach der anderen. Eine Absage nach der anderen. Eine Diskriminierung nach der anderen. Einen Verlust nach dem anderen. Eine Krankheit nach der anderen. Eine Sorge nach der anderen. Eine Kritik nach der anderen. Eine Verleumdung nach der anderen. Eine Demütigung nach der anderen. Eine Niederlage nach der anderen. Wenn du nur von negativen Menschen umgeben bist, wie reagierst du? Und das ist, steh auf der Seite des Siegers. Das ist meine Botschaft. Und weißt du, wie der Hiob reagiert hat? Als das Prügel dick kam, als es nicht mehr dicker kommen konnte. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und dann können dichten, was sie wollen. Können sie schreiben, was sie wollen. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und dass er als Letzter sich aus dem Staub erhebt. Du musst Hiob werden. Und du musst diesen Hiobsweg gehen. Nicht nur Jakobsweg und Jesusweg und Mariaweg und was weiß ich welchen Weg. Wir müssen alle den Hiobsweg gehen. Und am Hiobsweg steht irgendwo am Rande, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und dann irgendwo dann am Schluss, wenn alles vorbei ist, ach, bisher habe ich von dir nur von Hören und Sagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Und bisher hast du auch nur Theorie gehört. Weißt du, unser Glaube muss nicht Theorie sein, unser Glaube muss Praxis werden. Und nun hat mein Auge dich gesehen. Du hast mich durchgebracht. Wie reagierst du auf Schwierigkeiten? Lern von Hiob. Wer aus Gott geboren ist, der reagiert göttlich. Der reagiert göttlich. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Der reagiert geistlich. Der reagiert Jesusmäßig. Wer hat Jesus reagiert auf all die Probleme? Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie sind alle doof. Sie sind alle dumm. Sie sind alle ahnungslos. Sie kapieren es nicht. Und du musst auch die Menschen so sehen, die kapieren es nicht. Die denken, sie dienen Gott, wenn sie dich quälen und kneifen und beißen. Ja, die denken, die machen da eine große Sache und das muss dem Herrgott gefallen. Reagiere wie Jesus. Und was hat Jesus in der letzten Stunde, im letzten Augenblick gemacht? Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Wenn du nicht mehr weiter weißt, leg deinen Geist in die Hände Gottes. Und sagst, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Kümmere dich um das Leben, kümmere um den Mann links oder rechts von dir oder kümmere dich um deine Mutter oder deinen Bruder, der unten am Kreuz steht. Wer aus Gott geboren ist, der reagiert biblisch. Was wäre das eigentlich? Biblisch. Du musst schon deine Bibel kennen, wenn du biblisch reagieren möchtest oder apostolisch reagieren möchtest oder prophetisch reagieren möchtest. Da musst du schon die Propheten und die Bibel und das Wort Gottes kennen. Alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt. Der nimmt die Welt gar nicht mehr so ernst. Nicht, dass wir weltflüchtig sind oder schizophren werden oder irgendwie falsch gepolt werden. Nein, wir nehmen das nicht mehr so ernst. Nichts ist älter als eine Zeitung von gestern. Was in den Nachrichten gestern war oder vorgestern war. Weißt du, da vergisst du, eine Hochzeit ist vorbei, kommt die nächste Hochzeit. Und das Feiern hört nicht auf. Also du musst nicht alles dramatisieren. Und gleich alles übertreiben. Und alles gleich persönlich nehmen. Geschwister, es ist so wichtig, dass wir nichts persönlich nehmen. Alles, was uns betrifft, betrifft Gott. Deshalb kannst du nicht persönlich die Dinge nehmen. Das geht an Gott vorbei. Und es betrifft Gott. Weil wenn du leidest, leidet Gott mit dir mit. Wenn du weinst, weint Gott mit dir mit. Wer aus Gott geboren ist, der ist eine ganz andere Persönlichkeit. Der hat ein ganz anderes Format. Der hat ein göttliches Profil. Und weißt du, mit dem göttlichen Profil kommst du durch den Schlamm durch, durch das Glatteis durch. Da greift es, wenn du das göttliche Profil hast. Aber die meisten haben ein abgefahrenes Profil. Und deshalb kommen sie so schnell in Schleudern, weil die Reifen nichts mehr sind. Die sollten wieder sich neu bereifen lassen vom Herrn, dass du wieder Profil hast. Du brauchst ein ganz anderes Erscheinungsbild. Das Bild eines Siegers, eines Überwinders. Hat Jesus am Kreuz gejammert? Selbst als man ihm Essig zu trinken geben wollte, hat er ausgespuckt. Hat er gesagt, nein, danke. Ich möchte beim vollen Bewusstsein in die Ewigkeit gehen. Ich brauche diese Narkose oder dieses Gift erzeugt und dieses Essig. Er hat ganz bewusst, er hat abgelehnt. Und hat nicht auf die Menschen reagiert, die negativ waren. Ja, anderen hat er geholfen, aber jetzt soll er sich selber helfen. Weißt du, und das ist nämlich, wenn du leidest, kommen andere Leute und sagen, ja, guck mal, für andere hat er gebetet, für andere kann er glauben, für andere gibt er, aber für sich selber, was kann er da? Und du musst lernen, auf der Seite des Siegers, der Sieger reagiert nicht auf dieses Spießbürgerliche, die da vorbeigehen, den Flüchtlingen. Und den anderen hat er geholfen, guck mal, der hat den geheilt, warum heilt er sich selber nicht? Wer aus Gott geboren ist, der geht nicht auf jede Diskussion ein. Der diskutiert nicht. Wer aus Gott geboren ist, der hört Gottes Worte. Der hört das, was Gott sagt und bekommt die Worte von Gott direkt. Und er weiß, an wem er glaubt. Der Mensch, der auf der Seite des Siegers ist, der weiß, mit wem er zu tun hat. Er hat mit Gott zu tun. Mit dem Allmächtigen. Und Gottes Worte motivieren ihn. Und die Gottes Worte sind ihm kostbar. Und er hält sich an sein Wort. Ich werde dich nicht verlassen noch versäumen. Er hält sich daran. Und er weiß, Gott wird mich nicht in den Stich lassen, auch wenn es 1000 Kreuze stehen. Wer Gott liebt, wer sich in Gott verliebt hat, wer aus Gott geboren ist, der will auch so sein, wie Gott ist. So leben wie Gott, so kämpfen wie Gott, so siegen wie Gott. Für den ist Gott seine Stärke und seine Kraft, sein Plus. Der will nichts anderes als nur so sein wie Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Wer Gott liebt, der bezieht sich immer auf Gott und nicht auf sich selber. Wer Gott von ganzem Herzen liebt, und die Bibel sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, ganzer Seele und aus allen Gemütskräften. Und dann deinen Nächsten wie dich selber. Und dann mach weiter. Wer Gott liebt, der ist so glücklich in Gott, der kann von Gott gar nicht genug bekommen. Und das ist, was die Welt überwindet. Dass du so von Gott erfüllt bist. Du kannst nicht anders denken und wollen und wünschen. Du denkst immer nur an Gott. Hast du diese Phase schon erlebt? Weißt du, was es ist? Weißt du überhaupt, wovon ich rede? Sich so von Gott erfüllt sein, enthusiastisch, begeistert von Gott sein, von der Gottheit erfüllt, so von dem Sieg Jesu erfüllt, dass du gar nicht anders kannst. Und die Apostel konnten nicht lassen zu reden von der Auferstehung Jesu Christi. Überall, wo sie kamen, egal auf einem heidnischen Platz, wenn sie in Athen waren, er ist auferstanden. Auch wenn die Klugen gesagt haben, Paulus, du bist ein Dummkopf. Was will der Lotterbursche da erzählen? Er blieb bei seiner Auferstehungsgeschichte. Der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Könnt reden, was ihr wollt, der Herr ist auferstanden. Dann geht er weiter, auch wenn er Anfechtung hat, aber er hält sich an seiner Auferstehungsbotschaft fest. Und das ist, Geschwister, wir müssen an den Sieg Christi uns festhalten. Und was ist aus den Griechen geworden? Schaut ihre griechischen Tempel, Griechenland ist pleite. Und dann müssen andere ihr helfen. Aber die Sache Jesu geht weiter, Halleluja. Die Sache Jesu geht weiter. Der Teufel will nicht, dass du den Sieg Jesu erkennst und den Sieg Jesu ernst nimmst und dass du nicht glaubst, er, der Herr, hat für dich und mich gekämpft. Er hat alles auf sich genommen. Der sagt, nein, du musst ja auch was auf dich nehmen. Du musst auch was bezahlen. Umsonst gibt's nichts auf dieser Welt. Doch, bei Gott, Gnade ist umsonst. Erlösung ist umsonst. Der Teufel will nicht, dass du seinen Sieg auslebst und ausbadest und austrittst und aussprichst und proklamierst. Der Teufel will nicht, dass du an das vollbrachte Werk Jesu Christi glaubst. Oh, das ist ihm so zuwider, das ekelt ihn so. Wenn du sagst, Jesus ist Sieger, Halleluja, dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht. Er will dir weismachen, dass du das gar nicht so ernst nehmen musst. Wie soll das überhaupt passieren? Wie soll das möglich sein? Er möchte, dass du in deiner eigenen Kraft kämpfst. Er möchte, dass du überhaupt kämpfst. Und in dem Moment, wo du anfängst für deine Erlösung was zu tun, hast du die Erlösung verloren. Verstehst du? Ich sag's nochmal. In dem Moment, wo du etwas anfängst für deine Erlösung zu tun, hast du die Erlösung verloren. Weil du glaubst nicht an den vollbrachten Sieg Jesu Christi. Du denkst, du musst noch vielleicht 10 Euro bezahlen dafür. Oder ein Rezept vom Arzt dir holen. Oder vom Psychiater oder sonst noch jemand. Oder vom Pastor. Nein, der Herr hat alles für dich getan. Da brauchst du nichts mehr anderes. Natürlich, jetzt wenn du erlöst bist, wenn du keine Fesseln mehr hast, wenn du nicht mehr im Gefängnis sitzt, dann lebst du anders. Dann wirst du barmherzig, gütig und gnädig und freundlich sein und friedfertig und dergleichen. Aber für deine Erlösung kannst du gar nichts tun. Dein Unterbewusstsein muss auf den Sieg Jesu programmiert werden. So, dass du im Schlaf, wenn du plötzlich geweckt wirst, irgendjemand gibt dir eine Ohrfeige oder reicht rüber mit dem Arm, dass du sagst, Jesus ist Sieger. Dass du nicht gleich zurückschlägst und denkst, du bist jetzt auf dem Schlachtfeld. Er hat gesiegt. Du musst im Sieg Jesus sogar schlafen. Geschwister, wenn wir nicht im Sieg Jesu einschlafen, attackiert uns der Teufel. Kriegst du Albträume, Horrorvisionen und so weiter. Du solltest, wenn du mit dem Sieg einschläfst, weiter vom Sieg träumen und weitere Siege erwarten. Denn wir gehen von Sieg zu Sieg. So steht's in der Bibel. Wir gehen nicht von Niederlage zu Niederlage, wir gehen von Sieg zu Sieg. Und was bei den Christen oft der Fall ist, das ist die falsche Richtung. Jesus will, dass du in seinem Image, in seinem Bild verwandelt wirst, dass du seine Identität hast. Nicht das, was du bist, sondern wir sind nach dem neuen Adam geschaffen und nicht mehr nach dem alten Adam. Ist jemand in Christo? Wie heißt es da weiter? Der ist eine neue Kreatur. Schlaft ihr alle heute Morgen? Wo seid ihr denn? Jesus sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Also Jesus lässt dich leben. Verstehst du? Er lässt dich leben. Er sagt, und ich könnte dieses Wort jetzt nehmen und meditieren und sagen, ich habe gesiegt und ich will, dass du weiter siegst. Und dass du in meinem Sieg weitere Siege erringst. Ich gebe dir die Waffe in der Hand, ich gebe dir die Munition und jetzt geh und kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Jesus würde sagen, wenn ich dieses Wort weiter ausbaue und weiter darüber meditiere, ich bleibe und ihr sollt auch bleiben. Ich habe Erfolg und ihr sollt auch Erfolg haben. Ich triumphiere und ihr sollt auch triumphieren. Ich bin im Himmel und ihr sollt auch im Himmel sein. Nicht in der Hölle, in Gottes Ferne, sondern in Gottes Nähe. Mir geht es gut, würde der Herr Jesus sagen, und ich möchte, dass es euch auch gut geht, und zwar auf allen Ebenen. Mir dienen die Engel und ich möchte, dass euch auch die Engel dienen und nicht die Teufel. Den meisten Leuten dienen die Teufel und die rennen hinter den Teufeln hinterher und Dämonen und welchen Geistern. Rede die gleiche Sprache, die Jesus spricht und der Heilige Geist spricht. Es muss gotteswürdig sein, deine Sprache. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Wenn der Größte in dir ist und Jesus sagt, der Größere ist in euch, der Stärkere ist in euch, dann lass doch den Größeren aus dir reden. Nicht den Kleineren, den Schwächeren. Nicht, dass du redest, sondern lass Gott reden aus deinem Mund. Wie der Geist Gottes gab, auszusprechen. Wenn der Heilige Geist in dir ist, dann redest du total anders. Da plapperst nicht wie die Heiden und redest nicht lange Gebete wie die Juden. Und versuchst nicht da irgendwas zu demonstrieren, dass du da auf dem Parkplatz irgendwo da betest, niederfällst und so weiter und eine Schau abziehst. Wenn du Kind Gottes bist, brauchst keine Schau abziehen. Du bist Kind Gottes und du bleibst Kind Gottes und es kann dir niemand nehmen. Du bist ein Kind Gottes. Wenn der Größere in dir ist, dann wirst du den Größeren ausleben lassen, dem Größeren Raum geben, auch wenn es manchmal spannt. Und es gibt manchmal Spannung, wenn der Größere in dir ist. Wenn der Größere in dir ist. Und keine Waffe, die gegen dich gerichtet ist, wird was ausrichten, weil der Größere in dir ist. Sei dir dessen bewusst, in mir ist der Größere. Lass uns zusammen sagen, in mir ist der Größere. Und jetzt denk dir diesen Größeren mal. Stell dir mal vor, der Größere ist in dir. Du platzt ja schier. Sollte es zumindest so sein, dass du schier platzt. Weißt du, der Größere ist es, der für den Erfolg sorgt, der für den Sieg sorgt. Wenn der Größere in dir ist, dann kannst du mit dem Apostel Paulus sagen, ich vermag alles. Durch den, der mich mächtig macht, Jesus Christus. Aber wenn der nicht in dir ist, Bruder, bet mit mir, leg mir die Hände auf, salb mich mit Öl. Dann brauchst du allen möglichen frommen, Entschuldigung, Zirkus. Aber das ist oft. Das nützt dir nichts. Du kannst tausendmal, du kannst sogar im Ölfass getaucht werden und würde dir nicht viel helfen. Der Größere muss in dir sein. Der Größere muss in dir sein. Wenn du das weißt, dann brauchst du nur einen Tropfen Öl und es reicht schon. Nur einen Anstoß. Nur so zündenden Funken. Denn die Waffen, mit denen wir kämpfen, sind nicht fleischliche Waffen, sondern sind mächtige Waffen von Gott. Sind geistliche Waffen. Weißt du, was du brauchst? Ein ganz neues Selbstbewusstsein. Du brauchst als Christ ein neues Selbstbewusstsein. Nicht das normale, anerzogene, gebildete, dressierte christliche Selbstbewusstsein. Also du bist jetzt ein Christ, jetzt bist du in der Gemeinde, sei doch froh, dass du in der Gemeinde bist. Das reicht dir nicht aus, dass du froh bist, dass du in der Gemeinde bist. Du musst in Christus sein, Bruder, Schwester, im Heiligen Geist, in der Kraft Gottes. Wisst ihr, dass du aus Gott geboren bist? Dass du eine neue Geburtsurkunde hast. Die Leute in Amerika streiten sich, ob die Geburtsurkunde von Obama echt ist oder nicht echt ist, ob er überhaupt eine hat. Anscheinend hat er gar keine. Und so weiter. Und jetzt streiten sich, ist er überhaupt ein Amerikaner, darf er amerikanischer Präsident sein. Aber du hast die Geburtsurkunde vom Herrn selbst, das Zeugnis des Heiligen Geistes, dass du Kind Gottes bist. Und dass du zu diesem auserwählten Geschlecht gehörst, zu diesem königlichen Priestertum. Das weißt du, das hast du, deine Geburtsurkunde. Du gehörst einem anderen Staat, dich bestimmen andere Gesetze. Du bist in einem anderen System, wenn du in Christus bist. Du hast eine total andere Identität. Ich bin in Christus. Und ist jemand in Christus? Ist jemand? Das ist eine Frage, als wenn Paulus fragen würde, ist noch niemand in Christus so richtig. Ist jemand in Christus? Und er nimmt sich selber, denn er hat einen Kampf gehabt vorher. Ich, elender Mensch, wer wird mich erlösen von den Banden des Todes? Und dann Römer 8, als er da rüber geht, und nun ist jemand in Christus. Ist nichts mehr Verdammliches. Was du glaubst, das gehört dir. Und was du nicht glaubst, das gehört dir nicht. Ganz einfach. 1 und 1 ist 2. Was du nicht glaubst, wirst du auch nie bekommen. Nach deinem Glauben soll's geschehen. Wenn du an den Sieg Jesu glaubst, wirst du den Sieg Jesu jede Stunde und alle 5 Minuten kriegen. Und wirst ständig ein permanenter Sieger sein. Dann wird der Sieg Jesu von selbst auf dich zukommen, weil du daran glaubst. In den Hütten der Gerechten singt man vom Sieg. Weißt du, Hütte, das ist so ein Armenhaus. So ein bisschen rundum. Oder Herd in der Mitte. Offenes Dach, wo der Rauch abzieht und so weiter, so eine Hütte. In den Hütten der Gerechten, die sind arm. Und das ist auch ausgehend von den Bildern in Ägypten, als sie noch Sklaven und Gefangene waren. In den Hütten der Gerechten singt man vom Sieg. Hier im Ghetto, im Judenghetto hier in Berlin, in der Nazizeit, oder das ist populär gewesen, auch im Warschauer Ghetto war das Gleiche. In den Ghetto haben den Juden war verboten zu singen. Also, und dann kam Jackel, also ein Dichter, ein Komponist und so weiter. Und der Jackel hat einfach genommen und hat die ganzen Hitlerlieder, Nazi-Lieder, die Melodie der Nazi genommen und dann seinen Text darunter gesetzt. Und die Nazis konnten nicht sagen, singt nicht diese Lieder, die sind so diese Wanderlieder und sowas, die Nazis gesungen haben. Aber der Text war anders. Weißt du, wir haben vielleicht die gleiche Melodie, aber unser Text ist anders. Unser Text ist anders. Unsere Botschaft ist anders. Der Inhalt ist anders. Die Melodie mag die gleiche sein. Das hat auch Martin Luther gemacht. Weißt du, eine feste Burg ist unser Gott. Das war ein Gossenlied. Das haben sie im Wirtshaus gesungen. Aber dann hat er den Text darunter gesetzt. Unser Gott ist eine feste Burg. Unüberwindbar. Nimm die Melodie, die Lieder, die der Teufel so aufbrummen möchte. Gib eine andere Dur. Einen anderen Inhalt und dann sing Siegeslieder. Eine feste Burg ist unser Gott. Halleluja. Und das klingt schon ganz was anderes, wenn du sagst, eine feste Burg ist unser Gott, anstatt die Sauflieder. Du brauchst ein neues Selbstbewusstsein. Das, was du glaubst, das kriegst du auch. Das geschieht auch. Dein Glaube hat dir geholfen. Und ich könnte genauso umdrehen und sagen, dein Glaube hat dir nicht geholfen, weil du nicht geglaubt hast, wie du glauben solltest. Weil du das nicht dieses Bewusstsein hattest. Dein Glaube hat eine ganz wichtige Funktion. Der Glaube hilft oder macht dich fertig. Entweder oder. Wenn kein Glaube da ist, nützen die besten Pläne nichts. Ganz Geld haufenweise haben, nützt nichts. Wenn der Glaube nicht da ist, nützen die ganzen biblischen Verheißungen, die prophetischen Verheißungen und was weiß ich, welche Verheißungen auch immer. Aber wenn du einen Glauben hast, dann reicht schon ein Kieselstein, um den Goliath zu erledigen. Du kommst mit Schild und Schwert und Waffen und so weiter und ich komme zu dir im Namen des Herrn. Weißt du, wenn du keinen Glauben hast, nützt deine ganze Ausbildung nicht, die ganze Bibelschule nicht, das ganze Studium nicht, dann ist gar nichts. Aber der Glaube ist es. Da ist einer als Mediziner verurteilt worden, der hat jahrelang Leute operiert und hat kein Medizinstudium gehabt. Und war kein Doktor. Und hat Leute operiert und die Leute waren zufrieden und haben sie überlebt. Aber er war kein Doktor. Aber der hat an sich selber geglaubt. Als wenn nur ein Titel was machen würde. Schau, die heutigen Ärzte haben Titel und Titel und Titel und Titel. Und nützen die viel? Die verdrängen das nur. Da sagen, ich bin nur für das zuständig, ich bin nicht für das andere zuständig. Wenn du Glauben hast, dann brauchst du nicht so viel Titel, da brauchst du nicht irgendwelche Unterstützung und Lobby, die hinter dir stehen. Du weißt, Gott ist hinter mir und wenn der Herr mit mir ist, wer kann gegen mich sein und gegen dich sein oder gegen uns sein? Ist Gott für uns? Wer kann dich dann von der Liebe Gottes trennen? Wer kann dich erschüttern oder erschrecken oder schockieren? Weißt du, wenn du Glauben hast, dann kannst du Berge versetzen. Aber wenn du keinen Glauben hast, dann nützen die ganzen Massen nicht, dann nützen die ganzen Bulldozer nicht, dann nützen die ganzen Sprengstoffe nicht, dann nützt gar nichts, du bewegst überhaupt nichts. Aber der Glaube, wenn er so groß ist wie ein Senfkorn, kann Berge bewegen. Du musst wissen, was die Wahrheit ist und dich an dieser Wahrheit festhalten. Du musst wissen, dass bereits alles erledigt ist, alles bezahlt ist, alles gut gemacht ist, du musst es nur noch das annehmen und akzeptieren und sagen, danke Herr, das ist, steh auf der Seite des Siegers und wisse, dass es schon alles fertig ist. Du musst wissen, was deine Stellung vor Gott ist. Dass du nicht Bettler bei Gott bist. Weißt du, und wenn du das weißt, ich bin bei Gott kein Bettler, da wirst du nicht sagen, oh lieber Heiland, lass uns zusammen beten, lass uns einen Gebetsaufruf machen, lass uns 1000 Leute beten. Wenn 1000 Leute beten, muss bestimmt was passieren. Nein. Jesus sagt, wo 2 oder 3 sind, in meinem Namen versammelt und was sie bitten werden, in meinem Namen, das werden sie kriegen. Du musst die Beziehung zu Gott kennen, was das bedeutet und was es ist. Und wenn du das hast und das weißt, wenn du deine Position vor Gott einnimmst, dann wirst du nur ein Gebet sprechen wie Elia, er soll nicht regnen, es sei denn, ich sage es. Dann redest du in Vollmacht und Autorität. In 2. Petrus Kapitel 1, Vers 3 bis 4 steht es, in seiner wunderbaren Kraft hat Gott uns alles geschenkt. Ist das nicht gewaltig? In seiner wunderbaren Gnade und Kraft und Liebe und Güte hat Gott uns alles geschenkt. Weißt du, was heute dran ist bei dir? Komm und hol dein Geschenk ab. Dein Geschenk wartet auf dich schon seit Weihnachten. Seit Jesus in Bethlehem geboren ist, die Gabe Gottes, sie ist da. In 2. Petrus 1, Vers 3 bis 4, in seiner wunderbaren Gnade hat Gott uns alles geschenkt, was zu einem Leben im Licht und in der wahren Gottseligkeit nötig ist. Alles, was für die Gottseligkeit nötig ist. Weißt du, was Gottseligkeit ist? Nicht irgendwie da religiöse Spinnen. Gottseligkeit ist in der Freude und Friede. Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Kraft und Freude und Friede im Heiligen Geist. Wir dürften ja ihn erkennen, dessen Herrlichkeit und Hoheit zu uns heruntergekommen ist und uns gerufen hat. Durch ihn sind uns die wertvollsten, kostbaren Verheißungen geschenkt. Du hast alles geschenkt. Da steht nicht, ist Angebot zum Sonderpreis mit 50% Ermäßigung. Wir sollten der göttlichen Natur und Art teilhaftig werden. Du musst dich nicht anstrengen, jetzt ein Heiliger zu werden. Der Heilige Geist macht dich zu einem Heiligen. Verstehst du das? Uns ist alles geschenkt. Nachdem wir der bösen Lust und Verführung der Welt entronnen sind und so weiter, wir müssen das jetzt nur noch einnehmen und diese Geschenke auspacken. Und du wirst überrascht sein, was alles in den Geschenken Gottes für dich enthalten ist. Du wirst verblüfft sein. Das kannst du gar nicht kaufen, das kannst du gar nicht erstehen. Alles, was wir brauchen, ist uns geschenkt. Die herrlichsten Verheißungen, die schönsten Verheißungen. Du musst sie nicht mehr verdienen. Du musst auch nicht irgendwas hinterlegen, eine Kaution. Wahre Gläubige leben ein beschenktes Leben. Halleluja. Wahre Gläubige. Dein Leben hat dann ganz andere Schwerpunkte, ganz andere Betonung. dann kannst du dir vieles leisten, was die anderen sich nicht mehr leisten können, weil du lebst aus den Geschenken Gottes und es steht alles bereit. Im Angesicht meiner Feinde deckst du den Tisch, was es auch immer heißt. Du kannst das neue Leben leben, wenn du richtig glaubst, richtig eingestellt bist. Diese Feineinstellung, die ist so wichtig. Was ist richtiges Glauben überhaupt? Die Bibel sagt, haltet euch dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid. Das ist schon das A und O. Halte dich dafür, dass du der Sünde gestorben bist, dass du kein Weltmensch mehr bist, sondern dass du jetzt ein Kind Gottes bist. Dass du ein Königskind bist, dass du ein Auserwählter Gottes bist, dass du ein Hochberufener vom Herrn bist. Halte dich dafür. Haltet euch dafür, dass ihr der Sünde gestorben bist. Wenn du das fertig bringst, dass du dich dafür halten kannst, ich bin der Sünde gestorben. Sünde hat keine Macht mehr über mich. Der Teufel hat nichts mehr über mich zu sagen. Der kann bellen, so viel er will. Der kann heulen, so viel er will. Der kann jammern, so viel er will. Der kann sich beschweren, so viel er will. Also, ich bin tot. Ich bin tot für diese Welt und ich lebe für Gott. Haltet euch dafür. Du musst dich dafür halten. Weißt du, was das bedeutet? Drehst dich um und gehst weiter. Sagst, nee, danke, mach ich nicht mit. Das ist es, ganz einfach. Alles, was du hältst oder wofür du dich hältst, das bist du. Wenn du dich für einen armen, elenden Sünder hältst, bist du ein armer, elender Sünder und wirst nie fertig damit. Wenn du dich als ein Toter hältst, bist du ein Toter. Und wenn du dich für Kind Gottes hältst, bist du ein Kind Gottes. Wenn du dich für ein Verlierer hältst, bist du ein Verlierer. Überleg einmal, für was hältst du dich? Johannes, was bist du? Prophet? Willst du das sein, was die Menschen sagen, dass du bist? Hältst du dich für einen Überwinder? Und überleg einmal, lass es mal zergehen. Wie hält sich ein Überwinder? Wie benimmt er sich? Da krempelt sich die Ärmel hoch, wir packen es an. Und plötzlich setzt er sich ein. Plötzlich engagiert er sich, wenn er ein Überwinder ist, ein Kämpfer, ein Streiter ist. Der geht an die Sache ran und sagt, das machen wir schon. Wie hältst du dich? Wie sieht Gott zuerst einmal? Ich denke, du kannst dich erst richtig verhalten, wenn du weißt, wie sieht Gott mich? Gott sieht mich als einen wiedergeborenen Menschen. Und ein wiedergeborener Mensch, der ist der Sünde gestorben. Ich lebe nicht mehr. Christus lebt in mir. Ich lebe nicht mehr, Christus lebt in mir. Gott sieht nur noch den neuen Menschen an mir. Weißt du, du sollst dich so halten. Also wenn du betest, komm zu Gott nicht als Bettler, sondern ich komme zu ihm als sein liebes Kind, sein geliebtes Kind. Ich komme als der Liebling Gottes. Du kannst auch ein Liebling Gottes werden. Wir sind alles Lieblinge Gottes. Sieh dich als ein geliebtes Kind Gottes. Nicht wie du dich fühlst, sondern wie hältst du dich? Für was hältst du dich? Und wir dürfen Kinder Gottes sein und wir sind es auch, schreibt Johannes. Wir dürfen uns nennen Kinder Gottes. Du darfst das Etikett jetzt aufsetzen, du kannst deinen Pass reinschreiben, Kind Gottes. Und du bist es auch. Und die Welt wird dich nicht verstehen. Die Welt wird dich für verrückt erklären. Die Welt denkt, du bildest dir was ein. Die bilden sich auch viel ein. Und die glauben, Einbildung ist auch eine Bildung. Aber sie erkennt nicht, weil sie Gott nicht kennt, erkennen sie auch dich nicht, wer du wirklich bist und was du wirklich bist, dass du ein König, ein Prinz, eine Prinzessin bist, ein Priester bist, dass du zu was Hohem berufen bist. Wir sind schon von Gott auserwählt vor Grundlegung der Welt, also nicht erst seit gestern oder seitdem wir uns bekehrt haben. Wir sind auserwählt und bestimmt zum ewigen Leben, Kind Gottes zu sein. Und sein zu dürfen, das ist eine Gnade Gottes. Und du lebst zur Verherrlichung Gottes. Kind Gottes zu sein, ist die größte Ehre, die ein Mensch überhaupt bekommen kann. Ich bin Kind Gottes. Ich bin nicht ein Menschenkind. Oder ich bin kein Monster. Und kein Gnom. Und gar nichts. Ich bin ein Kind Gottes. Überleg einmal, du bist ein Kind Gottes. Wir dürfen uns durch den Heiligen Geist Söhne und Töchter des Allerhöchsten sein. Das konnten nicht mal die Israeliten. Du hast die höchsten Vorrechte als Kind Gottes, die es überhaupt gibt. Nicht, was wir uns aus uns machen. Nein, wir können uns aus uns gar nichts machen. So ein Kind kann nicht sagen, ich möchte in die und die Familie. Das Kind wird hineingeboren und ist drin. Gott selbst bringt uns in dieses Verhältnis der Gotteskindschaft. Er selbst bringt uns in diese enge Beziehung zum Vater, Sohn und Heiligen Geist. Und er macht uns zu seinen Kindern. Das ist nicht unser Produkt, sondern das ist das Produkt des himmlischen Vaters. Er hat uns zu Söhnen und Töchtern gemacht. Kind Gottes zu sein, ist das Höchste, was du überhaupt erleben kannst auf dieser Welt. Dass wir heute Kinder Gottes sind, ist nicht unsere Erfindung. Es ist Gottes Kreation und Gottes Schöpfung und Gottes Werk. Es ist nicht unser Werk. Es ist das Werk des Heiligen Geistes, dass wir Kinder Gottes sind. Es ist das Werk von dem Geist der Wahrheit, in der keine Lüge ist. Und wenn der Heilige Geist der Geist der Wahrheit bezeichnet wird, dann sagt er immer dir die Wahrheit, wenn es vom Heiligen Geist kommt. Wenn du dir selber nicht einredest und du sagst, nein, das glaube ich nicht, aber der Heilige Geist, du bist ein Kind Gottes. Du bist in seinen Händen gezeichnet. Jesus ist für dich gestorben. Jesus hat für dich gekämpft. Er hat für dich alles vollbracht. Er hat alles für dich bezahlt. In seine Wunden bist du geheilt. Und wenn du das immer wieder vom Heiligen Geist hörst, das kannst du dir nicht ausdenken, kannst probieren. Da landest du in der Schizophrenie. Aber wenn der Heilige Geist deinem Geist Zeugnis gibt, der Heilige Geist redet nicht aus sich selbst, heißt es in der Bibel. Er redet immer von Jesus. Und deshalb, wenn der Heilige Geist zu dir redet, dann wirst du immer vom Heiligen Geist hören, Jesus hat das und das getan für dich. Jesus wurde verachtet für dich und er lud die Schmach auf sich und er nahm deine Lasten auf sich. Immer von Jesus, nicht ich, Heiliger Geist, habe ich das gemacht. Der Heilige Geist verherrlicht Jesus und sonst niemand. Nicht den Menschen und nicht dich, sondern Jesus. Jesus in dir. Und das macht dich gewiss, dass du ein Kind Gottes bist. Und das gibt dir absolute Sicherheit. Und wir sind Kinder Gottes durch den Glauben, durch das, was uns der Heilige Geist vorsagt. Was der Heilige Geist uns eingibt. Nicht, was die Gesellschaft uns sagt, oder was die Kirche uns sagt, oder was die Massen uns sagen, oder die Massenmedien, oder das, was wir im Buch gelesen haben. Auch nicht das, was wir in der Bibel gelesen haben. Das ist auch nicht, was zählt. Ja, steht in der Bibel. Du brauchst das Zeugnis des Heiligen Geistes aus der Bibel. Die Bibel wurde dem Heiligen Geist gegeben und kann nur im Heiligen Geist verstanden und im Heiligen Geist erlebt werden. Nur im Heiligen Geist. Und meine Worte sind Geist und Leben, spricht der Herr. Und dass wir siegen, das muss uns von innen herauskommen. Nicht da jemand, du musst überwinden, Bruder. Weißt du, mir kann jemand viel vorbeten, ich muss überwinden, ich schaff's doch nicht. Ich muss es ehrlich sein. Und ich habe mich angestrengt als junger Christ und mich bemüht, ja, jetzt probier es jetzt mal, streng doch ein bisschen an, Herr Matudis. Und ich habe angestrengt bis zur Vergasung und das hat nicht funktioniert. Bis ich gelernt habe, lass den neuen Saft in dir aufsteigen, lass den Heiligen Geist in dir wirken und dann wirst du plötzlich merken, es verändert sich. Du musst in dir spüren, ich bin ein Sieger, ich bin zum Überwinder geboren. Denn die Bibel sagt uns, und das ist Evangelium hier vom Wort Gottes, weil Gott uns so liebt und wir ihn auch so lieben, so sehr vom Herzen. Deshalb haben wir diese Gewissheit, was kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört hat und in dessen Herz nichts hineingekommen ist, was kein Mensch überhaupt erfasst hat. Das hat Gott für die bereitet, die ihn lieben. Was kein Menschenherz je geglaubt hat oder gekommen ist, das hat Gott für die bereitet, die ihn lieben. Wir sind Kinder Gottes. Und das hat Gott für uns bereitet, dass das, was wir nicht einmal geglaubt haben, und ich habe oft geglaubt, Johannes, das schaffst du nie. Ich weiß noch, als Junger, ich war noch kein Christ, ich war nur ein Bub, war sehr überzeugt vom Kommunismus. Und bei mir zu Hause über mein Schlafzimmerbett, ich habe kein Bild gehabt von irgendwelchen Popstars oder sonst was. Nein, ich habe eine Landkarte gehabt von Russland. Russland, ein großes Reich, Sowjetunion. Von St. Petersburg bis Vladivostok. Also so. Und Wenn ich nur einmal groß werde, habe ich geträumt, du wirst von dort und dort reisen, du wirst das Land, ich habe nie gedacht, dass ich mal nach Deutschland komme oder nach England komme oder sonst noch wohin komme, aber von da in Russland, da konnte man sich noch ein bisschen bewegen und ich bin nicht weit gekommen und dann, ich habe nicht einmal geträumt, als dann der Herr in mein Leben kam, hat sich so viel verändert, dass das, was ich nicht einmal geträumt habe, alles gesehen und erlebt habe, dass ich manchmal heute frage, wo warst du noch nicht? Gibt es irgendwo, wo du noch nicht warst? Und manchmal überlege ich, wo soll ich in Urlaub gehen, wo du noch nicht warst, wo du Missionsarbeit und so weiter, was in keines Menschenherz je gekommen ist. Wir haben die Verheißung Gottes, auf uns wartet die Herrlichkeit Gottes und begrenze nicht Gott in deinem Leben. Nur von da bis dort und sonst nicht, von Eismeer bis vielleicht zum Kaspischen Meer. Du bist ein Kind Gottes und du darfst in seine Stellung kommen als Kind Gottes oder in diese Stellung, sein Werk tun. Also plötzlich, da bringst du Hilfsgüter, da bist nach Sibirien hinein und hast nicht mal gedacht, dass du das hier schaffst, dass es überhaupt dir möglich ist, den Leuten zu dienen. Weißt du, wenn du in Christus bist, du bist plötzlich nicht mehr in der Verdammnis, irgendwo in einer Enge. Nein, du machst Raum in deinem Leben. Und der Heilige Geist schafft Raum. In dieser Stellung vor Gott, da ist keine Verdammnis mehr. Da ist kein Platz für Negatives mehr. Da ist kein Platz für Flüche, sondern da ist Platz für Segen und Fülle und Überfluss. Dass Gott dich segnet und Gott dich stärkt. Weißt du, wenn du in Christus bist, hast du eine ganz andere Bestimmung. Du lebst nicht mehr für das. Das ist nur notwendig, das musst du tun, das ist notwendiges Übel. Als Kind Gottes bist du ein Vertrauter Gottes, ein Freund Gottes. Und wenn du nicht mehr weiter kannst, dann redest du mit dem Vater im Himmel und sagst, Vati, ich habe so viel Sorgen, ich weiß nicht, wie das mit mir jetzt weitergehen sollte. Ich habe so viel Anfechtungen, weiß nicht, wie ich das und jenes erledigen soll. Du kannst mit Gott besprechen. Du hast einen Vater. Und ich sag dir, wenn du Probleme hast, sprich nicht mit Menschen über deine Probleme, sprich mit Gott über deine Probleme. Und warum wir so viele Probleme haben, ist, weil wir zu viel mit Menschen über unsere Probleme sprechen und viel zu wenig mit Gott. Geh in deine Kammer und schließ dich ein und sag, ich komme erst in 3 Wochen raus. Ja, wenn du nach 3 Wochen rauskommst, entweder bist du tot oder gesegnet. Du hast 2 Möglichkeiten. Entweder überlebst du und erlebst die Gnade Gottes und du strahlst wie ein Engel und hast die Lösung in deiner Hand, die Schlüssel des Sieges in deiner Hand. Weißt du, als Freund Gottes, als Partner Gottes, wenn du in Christus bist, bist du eine neue Schöpfung, bist der Mitarbeiter des Herrn, gehörst zur Familie Gottes. Und der Vater im Himmel sagt, das, was mein ist, ist auch dein. Du bist nicht mehr von der Welt, du bist nur in der Welt noch. Und du musst das Geschäft in dieser Welt tun, da bleibt dir nichts anderes übrig. Du musst kämpfen, du musst die Ärmel hochkrempeln, du musst den Mann stehen, du musst nach vorne gehen. Und wenn du fällst, fall nach vorne, nicht nach hinten. Kannst dir den Genick brechen, aber nach vorne, da kannst du dich auffangen noch. Du hast eine andere Stellung in dieser Welt. Du bist durch Jesus für ewig für Gott bestimmt. Und du weißt, das ist nur vorübergehend. Und dann verhältst du dich ganz anders, wenn du weißt, das ist nur eine Etappe, das sind nur ein paar Schritte, was ich hier machen muss. Ich bin ein Geliebter Gottes. Und weil Gott uns liebt, dient alles zu unserem Besten. Das ist etwas furchtbar Schweres zu verstehen, zu begreifen. Alles, was mir begegnet, dir natürlich auch, aber ich gehe jetzt von mir aus. Alles, was mir begegnet, dient mir zum Besten. Auch wenn ich nicht verstehe. Jetzt arbeitet alles nicht mehr gegen mich, jetzt arbeitet alles für mich, sogar das Negative, sogar der Teufel muss für mich arbeiten. Du glaubst es nicht. Du glaubst es nicht. Aber der muss sogar auch alles tun. Und jetzt arbeitet sogar das ganze Universum für uns. Und weil ich zum Sieg bestimmt bin, kann der Teufel einem nichts ansetzen. Der reibt sich seine Hörner bei mir ab. Und ich sage, danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus. Am Freitag habe ich über das Danken gesprochen. Und es ist ein Geheimnis. Fang an, Gott zu danken für deine Schwierigkeiten. Wenn du anfängst, Gott zu danken für deine Schwierigkeiten, und das ist der Trick, den ich entdeckt habe, wenn du Gott für deine Schwierigkeiten dankst, dann ärgert sich der Teufel saumäßig. Und er sagt, wie kann der für diese Schwierigkeiten danken? Da gibt noch eins drauf, und noch eins drauf, und noch eins drauf, und du sagst, danke Vater, oh, dass ich in dem allen weit überwinden kann, oh, das sollten noch größere, jetzt kämpfe nicht mehr mit Mäusen und nicht mehr mit Katzen, nicht mehr mit Hunden, jetzt kämpfe mit Löwen und Elefanten. Und jetzt hast du bald keine Elefanten mehr, jetzt kommen die Saurier. Weißt du, die Probleme werden größer, und deine Kraft wird auch größer. Geschwister, wir sollen nicht nachgeben und zurückziehen und sagen, ja, aber da sind lauter Mäuse und Ratten und so weiter. Nein, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Das heißt, wachse in den Kampf. Und Gott gibt uns Probleme und in dem werden wir stärker und stärker, größer und größer. Und sag, danke Vater, ich kann gar nicht genug Schwierigkeiten haben. Denn die Schwierigkeiten sind meine Möglichkeiten, meine Herausforderungen. Manche sind schon glücklich, wenn sie mit Zwergen kämpfen können. Aber Gott will die Riesen in den Weg stellen. Und du solltest eines wissen, du nimmst, wenn du mit dem Goliath kämpfst, nimmst du nicht nur einen Kieselstein mit, du nimmst gleich 5 Kieselsteine mit. Denn der Goliath hat noch 4 Brüder gehabt. Und du wirst die auch noch erledigen. Weißt du, wir sollen die Herausforderung annehmen, aber du solltest Gott die Ehre geben. Und im Danken ist es, was du dem Teufel fuchswild machst. Danke Gott. Und ich sag nicht zu viel. Mach die Lösung. Du hast Arbeit und kaum Einkommen, du arbeitest 3-4 Arbeitsstellen und verdienst doch nicht so das, was du verdienen solltest, und deine Arbeit wird nicht so entlohnt, wie du solltest und so weiter. Danke Gott, dass du Arbeit hast, und Gott will sehen, bist du treu im Kleinen. Und wenn du treu im Kleinen bist, wird Gott dich mehr geben. Und die Treue drückt sich immer in Dankbarkeit aus. Fang an zu danken. Also ich habe in meinem Leben, als wir die Gemeindearbeit in Stuttgart anfingen, wir haben nur 6 Leute in dem Gottesdienst gehabt, in unserem ersten Gottesdienst, und natürlich auch halt viele Stühle standen herum. Und wir haben angefangen, Gott für die 6 Leute, die da waren, und dann haben wir für die 6 anderen Stühle gedankt, die noch nicht besetzt waren, und Gott gepriesen für die unbesetzten Stühle. Und dann haben wir Engel auf die Stühle gesetzt. Da habe ich gesagt, Leute sind nicht da, aber Engel, ihr setzt euch hin und wir segnen die Stühle. Und am nächsten Sonntag, wir waren verblüfft, waren die 6 Stühle besetzt. Und dann habe ich gesagt, Mensch, das funktioniert jetzt, wir machen mal weiter. Bis wir alle Stühle vom Kunzibau damals besetzt haben und gesegnet haben, bis sie keine Stühle mehr hatten, und mehr durften wir nicht reinbringen, laut Feuerpolizei. Geschwister, wir sollten danken. Danke für deinen leeren Geldbeutel, dass du wenigstens noch den Geldbeutel hast. Und danke Gott für irgendetwas, was überhaupt, was du sagst, ja, aber was ist das? Weißt du, als der Herr Jesus die 5 Brote und die 2 Fische nahm, das sind, wie man sieht, wie Sieger aussehen und wie Sieger sich benehmen und wie Sieger kämpfen. Die sagen, aber was ist das für so viele? Du, das ist Masse. Der Herr braucht nicht viele. Er nahm die 5 Brote und die 2 Fische, und da heißt es, und der Herr dankte. Sogar der Herr Jesus musste danken. Und der Herr dankte. Und gab's und sprach, das ist es. Teilt jetzt Jünger aus. Und da sind satt geworden und sind noch Körbe übrig geblieben. Ich sag, wenn du anfängst zu danken, Körbe bleiben übrig. Bleib übrig für was anderes. Also es dient alles zu deinem Besten. Es ist einfach für die Herrlichkeit Gottes bestimmt. Jetzt stirb doch. Oder, ja, der eine wird blind geboren. Und warum ist er blind geboren in der Bibel? Und die Menschen reden und sagen, ja, wer hat gesündigt? Der Vater, die Mutter, vielleicht die Brüder, vielleicht die Gemeinde, die Synagoge. Wer hat hier gesündigt? Und der Herr sagt, weder noch, auf dass die Herrlichkeit Gottes groß wird. Du hast Probleme. Und danke Gott für die Probleme. Und die Probleme sind da, damit die Herrlichkeit Gottes groß wird. Dann sagst du, ja, bitte mal, tu das, aber wie machen wir das? Du musst aushalten im Danken. Du musst dranbleiben im Danken. Nichts. Ja, ich habe gedankt. Ich kenne Leute, die haben da Grippe oder sonst andere Krankheiten da gehabt, gebetet und sind nach Hause gegangen. Und wir haben gebetet. Wir haben geglaubt, dass sie geheilt worden sind. Wir gehen nach Hause, messen Fieber und sagen, ja, das Fieber ist nicht weggegangen. Was war? Das ist nicht Glaube. Messen, ist das schon weg oder nicht? Habe ich noch Schmerzen oder nicht? Nein, du misst nicht, du machst weiter. Dankst weiter, hältst an am Danken. Und du wirst sehen, du wirst Wunder erleben. Mach weiter. Versuch's mal mit Danken. Also wenn nichts funktioniert, Siege fangen mit Danken an. Und was ist Sieg? Danke Herr, du hast gesiegt. Der Löwe aus Juda hat gesiegt. Wir sind jetzt hier nach dem Ratschluss Gottes, und wir sind nicht nach dem Ratschluss der Menschen hier und feiern den Sieg und so weiter. Wir sind auf dieser Welt, weil Gott uns wollte in diese Welt, dass wir hier unsere Arbeit tun, Gottes Arbeit tun und für Gott leben. Wer unter dem Rat der Gottlosen, nach dem Rat der Gottlosen wandelt, der ist also wie Spreu und so weiter, von jedem Wind hin und her bewegt. Aber wir leben nach dem Ratschluss Gottes. In der Bibel heißt, denen dient alles zum Besten, die nach dem Ratschluss Gottes berufen sind. Wir sind nach dem Ratschluss Gottes berufen. Zum Sieg. Unter dem Ratschluss Gottes, da schaust du nicht auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Als Kinder Gottes sind wir nicht mehr und in dem Ratschluss des Vergänglichen, ja, da vergeht alles, dann nützt alles, wir bauen auf und zerrinnt wieder und dergleichen. Nein, wir sind von Gott bestimmt für die Unvergänglichkeit. Wir arbeiten für die Ewigkeit, für die Kraft Gottes, für die Sache Gottes. So, jetzt kannst du vielleicht vieles nicht erklären und sagst, warum und wieso. Wir sind nicht in dieser Welt unter dem Ratschluss des Mangels, dass uns schlecht geht. Nein, du hast Mangel, damit du lernst, dieses Kantenbrot wird Gott vermehren, dass du eine ganze Woche mit diesem Kanten auskommst. Kannst du es vorstellen? Du hast vielleicht Appetit, gar keinen Appetit mehr. Das kann auch, weißt du, man fragt sich, wie funktioniert der Segen Gottes? Mit Verstand kannst du vieles erklären und deuten und nachdenken. Ja, du hast keinen großen Appetit. Oder kriegst inzwischen was anderes. Da versorgt uns jemand mit Eier oder mit Fische oder mit sonst irgendwas anderem. Und so wird ausgestreckt, weißt du, und du erlebst in Zeiten des Mangels die Fürsorge Gottes. Und wie Gott dann irgendjemand beauftragt, der mit den Eiern nichts anzufangen kann, der gar nicht so viel Eier essen kann, sondern kriegst du Herzinfarkt noch. Und dann sagt, ich muss abgeben. Vielleicht schenkt jemand dann den Auftrag, dass dann die Person abgibt und sagt, der Person muss ich das und das geben. Und Menschen kriegen den Auftrag, du siehst, die Gemeinde Jesu ist ein Leib, da dient einer dem anderen. Die Fürsorge Gottes ist ein Geheimnis. Du musst dich richtig einbringen. Und wenn du mal was hast, teilst auch was aus. Da sei nicht so Egoist, ja, Gott segnet mich. Nein, Gott segnet dich nur für andere. Und wenn er dich gesegnet hat, und das ist Siegesleben, der Sieger, der lebt nicht für sich. Der lässt alle teilhaben, freut mit mir. Wir machen ein Fest. So, das ist jetzt Lebe im Sieg. Wir wandeln nicht unter dem Ratschluss der Gottlosen, sondern unter dem Ratschluss Gottes. Wir sind versetzt in das Reich seines lieben Sohnes. Als Kinder Gottes sind wir in der Gegenwart Gottes, mit Gott verbunden, wachsen mit Gott zusammen und mit unseren Geschwistern zusammen und wir funktionieren alle zur Verherrlichung Gottes. Sieger leben zur Verherrlichung Gottes. Deine Anfechtung ist zur Verherrlichung Gottes. Dass andere sehen, Mensch, dem geht's auch nicht besser. Dem geht's auch nicht besser. Und der hält auch durch. Warum soll ich nicht durchhalten? Wir motivieren durch unsere Standhaftigkeit, unsere Entschlossenheit, unsere Kühnheit, unseren Mut, unsere Unbeweglichkeit, motivieren andere. Bleib fest. Wir haben eine Wolke von Zeugen, Hebräer 11. Eine Wolke von Zeugen. Die einen sind zersägt worden. Das ist auch ein Zeuge. Die einen sind Löwen vorgeworfen worden. Andere sind ins Ofen gesteckt. Wir haben eine Wolke von Zeugen, um andere zu motivieren. Leute, gebt nicht auf. Sieger geben nicht auf. Die lassen sich lieber zersägen und sich zerfressen und verbrennen. Sieger sind nicht die, die da weichen. Gott sagt, die Seele, die weicht, an dem wir dich keinen Gefallen haben. Die Seele, die nachgibt und die sagt, nein, sag doch deinem Gott ab. Die also nicht so wie der Hiob reagieren, ich weiß, dass mein Erlöser lebt, an dem hat Gott keinen Gefallen. Gott hat nur Gefallen an Menschen, die mitten im Chaos durchhalten. Mitten in der Not durchhalten. Sieger, die stehen. Es ist Gottes Wille, dass du die Gnade auslebst, die Gott dir gegeben hat. Das Siegesleben, das mag nur ein bisschen sein, was gerade unterm Nagel geht. Das ist vielleicht unerfassbar und unerklärlich für dich. Was soll das alles? Fang an, dich mit Jesus zu rühmen. Preise Jesus einfach. Er ist es, dein Glück. Und er ist dein Leben. Herr, und du hast Wunder gewirkt. Und du kannst auch in meinem Hause Wunder wirken. Und vielleicht musst du dir vom Herrn auch was sagen lassen. Weißt du, du erwartest Wunder. Du musst nach den Regeln kämpfen, die Gott dir vorgibt. Sieger kämpfen nach Regeln. Wir laufen in Schranken, sagt uns der Apostel Paulus. Ich habe den guten Kampf des Glaubens gekämpft. Nicht nur einen Kampf. Weißt du, wir kämpfen aber in eine falsche Richtung. Und mit falschen Mitteln. Wir sollten auch richtig kämpfen, wenn wir schon kämpfen. Nicht nur in der Luft fechten. Halleluja, Halleluja, Heiland, Glory, Glory. Da wirst du nicht einmal eine Maus verscheuchen. Du musst hingehen und sagen, wo ist die Maus? Da stellst du eine Falle hin. Und da stellst du einen Köder. Du musst weise sein. Der Weise gewinnt Seelen, heißt es. Der Weise gewinnt Siege. Der Kluge. Wir laufen den Schranken. Wir gehen nicht den Problemen aus dem Weg. Wir gehen auf die Probleme zu. Und wir versuchen, die Probleme zu lösen im Namen Gottes. Und Gott gibt uns die Weisheit, was wir tun sollen, wenn wir es nicht mehr weiter wissen. Es ist der Wille Gottes, dass wir auf Jesu Erfolge stolz sind und sagen, das hat der Herr getan, bisher hat der Herr mir geholfen und ich werde Jesus kopieren und nicht irgendjemand und ich werde niemand nachmachen, ich werde Jesus, mit Jesus leben und ich werde Jesus ausleben und ich begrenze mich. Weißt du, der Herr Jesus hat nur einen Anzug gehabt, aber der war gut, dass man sogar über seinen Anzug gewürfelt hat. Du musst nicht 10 Anzüge haben und 20 Paar Schuhe. Der reicht ein paar Schuhe. Jesus sagt, wenn ihr irgendwo hingeht, nehmt nicht das Doppelte, also gleich noch Schlafanzug und noch Ersatzschlafanzug. Es reicht schon, wenn ihr das, was ihr anhabt, nehmt nicht einmal einen Beutel, wenn ihr geht. Es wird euch gegeben werden. Weißt du, du musst lernen, im Glauben zu leben. Es wird mir alles gegeben werden. Du verdienst es nicht. Du bist es nicht, du bist es also nicht in der Lage, das irgendwie zu erstehen, aber Gott hat es dir gegeben. Und es wird dir von Tag zu Tag gegeben. Es wird euch gegeben. Und manchmal kriegst du nur Ehren. Und du sagst, ich hätte gerne heute so einen Schnitzel, hätte gerne so ein Steak, und ich hätte gerne das und das. Nein, aber du kriegst nur Körner, und die musst du sogar selber noch ausraufen und ausreiben. Und dann fragt der Herr seine Jünger, habt ihr je Mangel gehabt? Und was haben die gesagt? Ja, Herr, jeden Tag. Nein. Die haben nicht geklagt. Und so weiter. Gott hat sie versorgt. Und du darfst als Kind Gottes mit der Versorgung des Herrn rechnen. Der Herr ist mein Hirte. Stimmt das oder stimmt das nicht? Wenn das wahr ist, wenn es nicht wahr ist, schneid es aus der Bibel raus. Dann gilt es für dich nicht. Dann funktioniert es nicht. Aber der Herr ist mein Hirte. Und er schenkt mir voll ein. Nicht bisschen. Gott schenkt uns voll ein. Manchmal kommt es ganz anders, als du denkst. Weißt du, du verarmst, brennst ab. Jetzt ist irgendwo jemand hier in Brandenburg abgebrannt. Und ich finde es ganz toll. Die ganze Dorfgemeinschaft steht zusammen und die helfen zusammen. Und so eine Hilfsbereitschaft. Der Bürgermeister ist begeistert von seinem Dorf. Weil die alle dieser Familie helfen und Kleider tragen. Die Familie hat gar nicht so viel Kleider gehabt bis jetzt. So werden sie eingedeckt, weil sie abgebrannt sind. Manchmal erlaubt Gott Katastrophe, damit andere motiviert werden zu helfen. Und damit etwas bewegt wird in der Landschaft. Gott erlaubt Dinge. Und du sagst, aber wir sind abgebrannt. Nein, Gott sorgt für dich. Gott sorgt für dich. Lerne auf der Seite des Sieges zu leben. Wir sind in dieser Welt, um den Sieg Jesu zu feiern. In 1. Petrus 5, Vers 10 und 11, der Gott aller Gnaden aber, guck mal, Plural, Mehrzahl, der Gott aller Gnaden aber, er hat euch ja berufen zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus. Er selbst wird euch die kurze Zeit, die ihr hier zu leiden habt, vollenden, befestigen, stärken und gründen. Ist das nicht fantastisch? Die kurze Zeit, die ihr hier auf dieser Welt seid, ihm gehört die Macht und die Herrlichkeit in alle Ewigkeit. Amen. Das ist Evangelium. Er wird euch befestigen, stärken und gründen. Und dann schreibt Petrus den Kindern Gottes, ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, Priester und königliche Leute, seid ihr ein heiliges Volk, das Eigentumsvolk Gottes. Eure Aufgabe ist es, die herrlichen Eigenschaften dessen zu verkündigen, der euch aus der Finsternis gerufen hat in sein wunderbares Licht. Ihr seid, nicht ich, ihr, wir sind es. Wisse, du bist mit Jesus berufen. Nicht nur von dem Evangelium zu erzählen, nur ein paar Kranke zu heilen oder ein paar Dämonen zu vertreiben. Nein, du bist da, die Herrlichkeit Gottes zu proklamieren, Herrlichkeit Gottes zu demonstrieren. Du bist ein Demonstrant, nicht nur Protestant, Demonstrant. Und du sollst ein neues Image haben, in einer anderen Dimension leben, aus der Allgemeinheit, aus der Masse herausstechen und dich nicht als der Letzte dreckig behandeln lassen. Und auch wenn die Welt dich verachtet, dass du und nicht versteht, du sagst, ich weiß, ich bin zur Herrlichkeit Gottes berufen. Ich weiß, ich behaupte mich hier, weil Gott will, dass ich mich hier behaupte. Du musst dich behaupten. Und dass es so ist, hier reife ich, hier werde ich etwas, was ich noch werden will. Weißt du, stell dir mal vor, wie werde ich ein Sieger? Alle wissen, du würdest 10 Millionen Euro haben, wäre fantastisch. Jeder von uns kriegt 10 Millionen Euro. Wäre super reich. Aber weißt du, was dann passiert, wenn alle wüssten, dass du 10 Millionen Euro in der Tasche hast? Oder irgendwo unter dem Bett, Matratze oder irgendwo auf dem Konto, du hättest 10 Millionen. Du wirst von den Bettlern nicht mehr los. Weißt du, und deshalb ist es gut, dass niemand weiß, wer du bist und wie du heißt. Und was du für eine Berufung hast und was du besitzt, wie gut, dass das niemand weiß. Aber hättest 10 Millionen, nimm mal an. Da will jeder was von dir. Da kommen die ganzen Verkäufer, stehen an der Tür und sagen, wir haben Staubsauger, wir haben das und wir haben Versicherung und wir haben das. Die überlaufen dich. Die schmeicheln dir in den Ohren, schleimen bei dir. Weißt du, die ganzen Makler und die ganzen Vertreter stehen dann vor dir und sagen, wir haben da etwas, wo sie ihr Geld anlegen könnten. Und deshalb weiß niemand, weißt du, und Gott lässt dich in Lumpen laufen, damit niemand merkt, wie reich du bist. Aber du solltest wissen, dass du reich bist. Dass du was besitzt. Weißt du, sie müssen nicht wissen. Und je weniger sie von dir wissen, desto mehr lassen sie dich in Ruhe. Sie wissen also, ach, der Arme, der hat nichts. Ich habe mal, was ich sage, das ist wirklich, also ich habe es selber nicht für möglich gehalten. Wir haben in Stuttgart Freiversammlung gehabt und da ein Stückchen weiter auf der anderen Straßenseite oder auf der anderen Seite da vom Bau, da hat einer mit so Leierkasten Musik gemacht. Mann mit einem alten Bart, der war krumm und klein und ein bisschen verstümmelt und er drehte dann seine Orgel und die Leute haben Geld reingesteckt und reingeschmissen. So. Und dann, ich wollte mal werben für unseren Musik- und Liederabend und dann habe ich gesagt, darf ich bei dir an deinem Leierkasten so ein Plakat aufhängen, ich gebe dir 5 Mark, damals war D-Mark, dann gebe ich so 5 Mark und sagte, nein, das ganze 5 Mark kannst du behalten. Sag ich, wie bitte? Ja, du brauchst, gut. Und der hat die 5 Mark nicht genommen, aber das Plakat hat er aufhängen lassen und hat weitergeleiert. Und was passiert? Da gibt er mir seine Visitenkarte. Und also der arme Mann mit dem Leierkasten hat seine Visitenkarte, der wohnte in Degerloch, die vornehmste Gegend von Berlin, von Stuttgart. Und einmal, wo ich das miterlebt habe, da kommt doch mit einem ganz teuren Mercedes mit Chauffeur, kommt, der wird er vorgefahren, wird sein Leierkasten ausgeladen. Der sagt, wissen Sie, ich brauche das Geld nicht, diese 5 D-Mark. Er war reich, aber der sieht nicht reich aus. Und deshalb, weil er nicht so reich aussieht, geben die Leute ihm. Betteln muss gelernt werden. Muss verstanden werden. Und deshalb, wenn die wüssten, du hättest 10 Millionen. Weißt du, deshalb hat Gott dich in dieser Welt so verborgen, hält dich so knapp und so verachtet, die lassen dich alle links liegen, wollen nichts von dir. Das ist Gnade, dass die Leute nichts von dir wollen. Gott weiß, warum er dich so und so laufen lässt. Aber du solltest dein Selbstbewusstsein haben. Ich bin ein Königskind. Und keiner weiß es, wer ich und was ich bin. Keiner weiß es. Und niemand muss es wissen. Und niemand braucht es zu wissen. Nur du musst es wissen. Denn in der Bibel heißt es einmal, und ich werde einen neuen Namen auf den Stein schreiben, in der Offenbarung, in den Sen schreiben, einen neuen Namen schreiben, dass nur der weiß, der ihn trägt. Und du solltest wissen, was für einen Namen du hast, dass du reich bist. Nicht, dass du sagst, ich bin gar reich und bedarf nichts und weiß nicht, dass du jämmerlich und elend und bist. Du solltest wissen, was du bist. Ein Sieger, ein Geliebter Gottes, ein Teilhaber der Herrlichkeit des Himmels. Du sollst wissen, was in deiner Ernennungsurkunde steht. Und die hast du schon in der Tasche. Und die musst nicht immer präsentieren und sagen, schaut her, ich bin. Jemand, der überall hausieren geht und sagt, guck mal, was ich bin, der ist gar nichts. Aber jemand, der das nicht nötig hat zu sagen, der ist was er ist. Es ist egal, demjenigen, der weiß, ich bin ein Königskind, der muss nicht sagen, wissen Sie, wer ich bin, mit wem Sie zu tun haben? Nee. Die vermuten es nicht einmal bei dir. Weißt du, die müssen auch gar nicht wissen. Gott weiß es. Gott weiß es, was in dir drinsteckt. Gott weiß, was du kannst. Und das hast du von Gott und dem Heiligen Geist erfahren. Und der Heilige Geist hat es dir mitgeteilt, was Gott alles für dich getan hat. Und dass du mit ihm auf dem Triumphwagen stehen kannst und mit ihm triumphieren kannst. Halleluja, wir haben gesiegt, wir haben gesiegt, wir haben gesiegt. Gemeinde, wir müssen lernen, im Hintergrund uns zu verhalten, versteckt zu verhalten und von Gott warten, bis die Stunde der Wahrheit kommt, bis die Offenbarung kommt. In der Bibel wird uns gesagt, wenn du, Jakobus schreibt es, wenn du irgendwo eingeladen wirst zu einem Dinner oder wo auch immer, dann setz dich nicht vorne am Tisch, setz dich ganz weit hinten am Tisch. Das ist die Bibel lehrt uns, wie wir uns richtig verhalten sollen. Setz dich ganz hinten am Tisch. Und wenn du würdig bist, wird der Hausherr sagen, Herr Matthäus, kommen Sie weiter nach vorne, Sie sitzen so weit hinten, setzen sich hier in der ersten Reihe. Und das ist dann Beförderung, das ist dann Ehre. Aber wenn stell dir mal vor, du sitzt vorne und dann sagt der Hausvater oder der Gastgeber, bitte können Sie den Platz machen für den Herrn Meier, der das mehr verdient wie Sie. Das ist Demütigung. Willst du gedemütigt oder willst du erhöht werden? Die Bibel sagt, wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht. Was ich heute predige, ist Heiligung, glaube ich. Ich weiß gar nicht, aber so in diese Richtung geht es. Ich habe selber noch nicht die Richtung gefunden. Aber es geht um die Heiligung. Also, nimm dich nicht so wichtig und so dramatisch und so ernst. Weißt du, der Tag X wird kommen. Denn Gott ist es, der Könige einsetzt und Könige absetzt. Er ist es, der dich befördert und dich zurücksetzt. Gott wird die Großmäuler absetzen und die Geringen, die Kleinen, die kleine Herde des Reich Gottes geben. Gott wird es tun. Wisse, du wirst siegen. Auch wenn du jetzt in der Niederlage auf der Nase liegst oder auf dem Bauch liegst und sagst, ich kann nicht mehr weiter. Die lassen dich alle liegen. Aber Gott wird dich aufrichten. Gott wird dich aufrichten in deiner Schmach und in deinem Elend. Und danach wirst du am Ende erfahren, wie Gott dann deine Biografie ganz neu schreibt. Der ist im Feuerofen gewesen, der ist unter den Löwen gewesen, der ist dort und dort hineingeraten, der wusste weder ein noch aus, ist zersägt worden, aber er hat festgehalten. Denk an Hiob. Johannes sagt, schau doch, welch eine wunderbare Liebe er uns erwiesen hat. Wir dürfen Gottes Kinder heißen und wir sind es auch. Deshalb versteht uns die Welt nicht und erkennt uns auch nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat und ihn nicht versteht. Geliebte, jetzt sind wir schon Gottes Kinder und was wir einmal sein werden, ist noch nicht offenbar. Das ist noch gar nicht offenbar. Du laufst bucklig hier rum, am Stock oder auf alle vier, im Rollstuhl, spielt auch keine Rolle. Wenn es aber offenbar werden wird, wenn er offenbar werden wird, dann werden wir ihm gleich sein und wir werden ihn schauen. Denk doch an die Geschichte vom Aschenbrödel. Verstehst? Nicht die, die heiraten wollen gegen den Mann, sondern die, die gar nicht denkt, ich bin gar nicht würdig, ich habe es gar nicht verdient. Das Aschenbrödel. Und Gott liebt die Kleinen, die Geringen, die Schwachen. Du bist von Gott bestimmt zum göttlichen Triumph, ein Auserwählter. Deshalb nimm die Herausforderungen, die da kommen, auch wenn dir das Leben extra schwer gemacht wird. Ich habe mal ein ganzes Jahr lang über die Märchen mit den Märchen gepredigt. Ich habe die Bibel gelesen, aber ich habe immer ein Märchen als Aufhänger genommen. Und im Aschenbrödel, da steckt so viel Wahrheit drin. So viel Wahrheit drin. In alle Märchen steckt immer eine große Wahrheit drin. Entdecke, was da drin steht. Weißt du, die verschieben dich. Aber wenn du von Gott bestimmt bist, kann dich niemand abschieben. Nirgendwo. Du kommst. Und selbst wenn du nicht willst, du kommst. Und selbst wenn du nicht kannst und nichts hast, du kommst. Die Stunde X wird kommen. Der Tag X wird kommen. Du bist schon nummeriert. Dein Stuhl im Himmel ist schon nummeriert, Bruder, Schwester. Du bist Gottes Eigentum, ob du es glaubst oder nicht. Du bist es, du solltest es jetzt nur noch fühlen und deinen Platz einnehmen. Wir werden siegen. Mir gefällt Martin Luther King, als er dieses Lied, oder was die dort gesungen haben bei seinen Demonstrationen, We shall overcome, wir werden überwinden. Und dann, er hatte einen Traum, und das war August 1963, ich habe einen Traum. Eines Tages, jedes Tal wird erhöht, jeder Hügel und jeder Berg wird erniedrigt werden. Und die unebenen Plätze werden flach, aus dem Propheten Jesaja. Und die gewundenen Plätze werden gerade und die Herrlichkeit des Herrn soll offenbar werden. Und alles Fleisch miteinander wird es sehen. Weißt du, ich hatte einen Traum. Hast du auch einen Traum von deinem Leben? Und das ist unsere Hoffnung, hat Martin Luther King weiter gesagt. Das ist unser Glaube, mit dem ich in den Süden zurückgehen werde. Mit diesem Glauben werden wir die Berge der Verzweiflung behauen. Die Berge der Verzweiflung behauen. Einen Stein der Hoffnung setzen. Mit diesem Glauben werden wir gemeinsam arbeiten können, gemeinsam beten, gemeinsam kämpfen können, gemeinsam in das Gefängnis gehen können, um gemeinsam einen Stand der Freiheit mit dem Wissen zu machen, dass wir eines Tages frei sein werden. Ich habe einen Traum, we shall overcome. Und dann geht es weiter, sagt er in seiner Rede, dieser bekannten, berühmten Rede, seine Schicksalsrede. Und dies wird der Tag sein, wenn alle Kinder Gottes mit neuer Bedeutung und mit neuem Inhalt singen werden. Mein Land, natürlich Amerika, aber das kannst du für alles andere auch sagen und nehmen. Mein Land, es ist über dir süßes Land der Freiheit, über das ich singe, Land, wo mein Vater starb, wo Land des Pilgerstolz. Von jedem Berghang lasst es Glocken der Freiheit läuten. Wir werden überwinden. Das ist, der Glaube ist es. Der Glaube ist es. Und heute ist es selbstverständlich. Und der Glaube ist gelebter Glaube. Als dann diese schwarze, dicke Mama im Bus, als man sagte, das ist nur für Weiße, sagte, nein, steige ich nicht raus. Und da kamen die Aufstände 55. Diese Aufstände der Schwarzen. Ich stehe nicht auf, ich bin genauso ein Mensch, ich bin genauso würdig und ich bleibe, das ist ein Platz für mich. Und die alte Mama oder die Frau ist nicht aufgestanden. Das war eine gläubige Frau, die ist nicht aufgestanden, nur weil Weiße hier sitzen durften. Und die hat eine Revolution ausgelöst. Geschwister, wenn wir unseren Stand einnehmen und sagen, von wegen, ich bin auch ein Mensch, für mich ist Jesus auch gestorben. Jesus hat für mich auch einen hohen Preis bezahlt. Warum soll ich mich anders benehmen? Ich bin genauso begnadigt wie Petrus, Paulus, Johannes und all die anderen in der Kirchengeschichte. Ich habe die gleiche Gnade und die gleiche Kraft erlebt. lass mich nicht unterkriegen. Die ist nicht aufgestanden, die Frau. Und es gab Revolution. Dann haben sie Schwarzen zusammengeschlossen und die haben dann die ganze Busgesellschaft gemieden. Die sind nicht mehr mit dem Bus gefahren und die haben nicht mehr mitgemacht und so weiter. Da gab es Aufstand. Aber jemand hat angefangen, den Stein ins Rollen gebracht. Und du bist von Gott bestimmt, irgendeinen Stein ins Rollen zu bringen. Da musst du eine große Waffe haben. Ich war lange Zeit und bin auch immer noch von Mahatma Gandhi begeistert. Weißt du, diese gewaltlose Revolution, hier erschießt mich. Und er hat Indien befreit vom Joch der Briten. Eine Revolution ausgelöst, diese gewaltlose Revolution. Oder Nelson Mandela sitzt 28 Jahre im Gefängnis und sagt, Leute, ich glaube an den Sieg. Ich glaube, eines Tages wird es kommen. Und nach 28 Jahren Gefängnisaufenthalt und Schikanen und was weiß ich, Spott und Hohn, wird er Präsident von Südafrika. Wird er Präsident von Südafrika. Mit dem Traum, mit dem Glauben, mit der Vision, mit der Hoffnung fängt es an. Da hast du den Scheck in der Hand, aber du hast noch nicht das Geld. Du musst den Scheck einlösen. Du hast es. Und bald wird dieser Scheck eingelöst. Bald bist du dort, wo du hingehörst. Bald bist du das, was du von Gott sein solltest. Wenn du an die Macht Gottes glaubst und lebst, du hast deinen Scheck. Pass auf deinen Scheck auf. Halte, was du hast, dass niemand deine Krone, dein Scheck raube, würde ich heute sagen. Der Scheck Gottes ist gedeckt, mehr als genug. Da ist genug drauf auf dem Konto. Du kannst abheben, da können alle abheben von uns heute. Wir können alle abheben. Wisse, dass du eine neue Schöpfung bist in Gott. Halleluja. Wisse, dass du bei Gott Zuflucht gefunden hast. Dass dein Leben mit Gott in Christus verborgen ist. Wisse, mir kann nichts passieren. Du bist in Gott geborgen. Dir kann niemand was anhaben. Du hast die Zufluchtsstätte erreicht. Lebe ein Siegesleben. Wenn du anfängst, ein Siegesleben zu leben, werden die Bösen überwunden. Der Vater von Pavel Ignatow, für den ich mal in Bulgarien mich eingesetzt habe, und durch Gottes Gnade aus dem Gefängnis rausholen konnte. Aber er hat mir eine Geschichte erzählt, dass ich dann ihn mal unterwegs irgendwo getroffen habe. Er hat gesagt, weißt du, für mich war das ein gewaltiger Augenblick, als die Polizei kam und den Vater verhaften wollten. Dann holen sie den Vater ab und dann sagt der Soldat, warum, oder der Offizier oder der Leiter der Kompanie, warum soll ich den Mann mitnehmen, denn der schieße ich hier an Ort und Stelle. Und dann spare ich mir die Arbeit, dass ich den Transport mir ins Gefängnis nehme. Und dann setzt er die Pistole an die Schläfe und dann sagt der Vater von Pavel Ignatow, schießen Sie bitte, drücken Sie ab. Sie können mir einen wunderbaren Dienst erweisen, dann bin ich ganz schnell bei meinem Vater im Himmel. Und dann sagt er, Sie haben keine Angst? Nein, sagt er, Sie erweisen mir einen guten Dienst. Sie befördern mich in den Himmel kostenlos. Und als er die Pistole, der ging rückwärts raus und wurde nicht verhaftet, wurde nicht mitgenommen. Weißt du, wir dürfen nicht feige sein. Sieger sind keine Feiglinge. Sieger sind, die gehen aufs Ganze. Alles oder nichts. Und fang an, in deinem geistlichen Leben aufs Ganze zu gehen. Herr, komm ich um, so komm ich um. Gib mir den Esther-Glauben, Herr. Und dann gehst du durch. Augen zu, in den fünften Gang reinlegen und Vollgas. Und irgendwo kommst du raus auf der anderen Seite. So sind die Israeliten ins Meer hineingegangen. Die Priester, die ihre Füße in den Jordanwasser setzen, als sie, da sagten wir, egal, wenn wir untergehen, geht auch der liebe Gott unter. Wenn wir untergehen, geht auch der liebe Gott, geht die Bundeslade unter, geht die Herrlichkeit Gottes unter. Und wir gehen jetzt im Glauben, kommen wir um. Die haben nicht gemessen, wie tief der Jordan an dieser Stelle ist. Aber sie sind hineingegangen in den Jordan. Und als sie ihre Füße, als die ersten Priester, die Lade Gottes trugen, die die Herrlichkeit Gottes, die Gegenwart Gottes tragen, als sie den Jordanwasser berührten, das Wasser teilte sich. Und die standen da drin, sind nicht mehr weitergegangen. Wenn die Herrlichkeit Gottes in deinem Leben ist, steh da, wo du stehst, bis sie alle durch sind. Bis die Herrlichkeit Gottes vorbeigegangen ist. Bis die, die erlöst werden sollen, alle durch sind. Bis sie den Himmel erreicht haben. Oh, jetzt weiß ich nicht mal, wo das geschrieben steht, aber ist egal. Gottes Wort, ich lese es nur vor. Hier, das Siegesleben. Vor eurer Bekehrung waret, Paulus muss es sein, es klingt nach Paulus. Vor eurer Bekehrung wart ihr allerdings tot für alles Göttliche. Ihr stecktet ja ganz und gar in euren Sünden und in euren ungöttlichen, fleischlichen Art. Nun aber hat Gott euch in Verbindung mit Christus gebracht und euch dadurch zu einem ganz neuen Leben aufweckt und euch gleichzeitig all euer unrechtes Tun vergeben. Nun seid ihr eine neue Schöpfung. Das Altes vergangen. Ihr wart einmal so. Ihr wart einmal so. Durch Jesus darfst du dein altes Leben ablegen und beziehst eine neue Stellung, die du jetzt gefunden hast. Und Psalm 32, Vers 7 und folgende Verse, aber das lese ich nicht nur, da heißt es, Gott umgibt mich mit Jubel. Dein Herz ist voller Jubel. Sieger jubeln immer. Sieger jubeln immer. Die klatschen in die Hände, die hauen auf die Pauke. Dem Gerechten werden Gottes Segnungen zuteil, steht dann dort weiter. Und wenn du die Bibel studierst, das Neue Testament, in Jesus bist du ein Gerechter, in Jesus bist du ein Begnadigter, in Jesus bist du ein Gesegneter, in Jesus bist du ein Sieger, in Jesus bist du der Starke, der Überwinder. Geschwister, wir wollen viel mehr uns der Kraft Gottes bewusst werden. Wir wollen heute noch ein Lied singen, probieren wir wenigstens, ich denke, wir schaffen das. Wer da überwindet, der wird gekrönt. Da ist es aus der Offenbarung, wer da überwindet, wer da das alles schafft. Und immer wieder in der Offenbarung, alle sieben Gemeinden bekommen einen Auftrag, überwinde, werde ein Überwinder. Und du musst nicht viel tun, du musst dich nur zum Überwinder hinstellen und sagen, Leute, Jesus hat gesiegt. Und weil Jesus siegt, werde ich auch siegen. Du musst dich nur auf den Sieg Jesu berufen, auf das, was Jesus geleistet hat, auf den, der das Konto gedeckt hat, dein Konto, dein Lebenskonto. Und aus seiner Fülle leben wir. Lasst uns aufstehen und lasst uns dieses Lied singen. Wer da überwindet.